sind draußen im Garten und wir streichen diese Wand, bevor wir Folge 641 des Sneakpots final aufnehmen. Mit mir hier unser Chefstreicher. Das ist Robert Krüger.
Alright, man.
Ich dachte, du machst jetzt einen Geigenscherz.
Ein Geigenscherz?
Ja, Streicher.
Oh Gott. Du guckst so viel Musik, YouTube. Der Typ da, mit dem ich nachher noch einen Shootout in einem Hurricane mache, das ist Stefan Gisbert.
Howdy, Partner. Ja, ich habe gar nicht gesagt, welchen Film wir besprechen. Wir besprechen nämlich den Film Equalizer 2. Warum besprechen wir ihn? Weil unser Netflix-Roulette-Sneak-Dings-Kirchen-Keks gesagt hat, Mensch, das müsst ihr jetzt gucken. Nein, nicht ganz, irgendwie. Wollten wir ihn eigentlich schon zu letzter Woche gucken und dann hat Christoph gesagt, nee, ich habe mehr Lust auf das, bespreche das, wenn ich nicht da bin. Und so landen wir beide bei Equalizer 2. Worum ging's?
Ja, Equalizer 2 ist der naheliegenderweise die Fortsetzung des ersten Equalizers, ein Film, den wir damals, glaube ich, auch in der Sneak hatten, nicht in der Sneak, sondern im Sneakpot.
War das nicht Actionfilm. So
ich weiß, dass ich den Equalizer damals in Cinemax in Berlin gesehen habe mit meinem Bruder, das weiß ich noch, am Potsdamer Platz. Aber es muss nicht heißen, dass er nicht trotzdem in der Sneak war, wo ich vielleicht nicht dabei war oder so. No. Der war jedenfalls vom 2014 und der Equalizer 2 ist jetzt, glaube ich, von 2018, 19, sowas in der Art. Also wir haben Denzel Washington als einen Ex-CIA-Agenten, CIA-Killer, so ein Außen- Mitarbeiter, der halt aufs Kämpfen und Töten spezialisiert war. Er ist in Ruhestand und hat irgendwie, ich weiß die Details aus dem ersten Film nicht mehr, hat irgendwie seine Frau verloren und weil er da nicht so richtig drüber hinwegkommt und wahrscheinlich auch mit seiner Vergangenheit so ein bisschen hadert, hat er es sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, jetzt dann wenigstens ein neues Leben anzufangen und ein bisschen, also nicht ganz ein neues Leben im Sinne, er tut immer noch das, was er am besten kann, nämlich Leute killen, aber jetzt mit einem nicht mehr in dem Sinne von Chef sagt, bring mal da hinten den Typen da oben, weil der ist böse, sondern er sucht sich das selber aus und versucht so ein bisschen für Gerechtigkeit zu sorgen, Leute, die irgendwie böse sind, die anderen Böses antun, irgendwie daran zu hindern oder dann zu stoppen, um anderen Leuten zu helfen, denen sonst keiner hilft. So ein bisschen so der gute Samariter mit den krassen CIA-Fähigkeiten. Das war so die Story vom ersten und im Grunde geht die jetzt weiter.
Ja.
Das ist dann so der alte Mann, dem irgendwie vor Gericht Unrecht passiert, der irgendwie seine Schwester im Zweiten Weltkrieg verloren hat, den Nachbarsjungen, der irgendwie in die Gangkriminalität abzurutschen droht. Und dann aber dahinter liegt dann noch so eine etwas CIA-mäßigere Großverschwörung, wo irgendwie innerhalb von Kadern aufgeräumt wird und Leute sterben rechts und links, weil irgendwer, wie heißt es so schön, tie up loose ends, heißt es in dem Film, weil da Sachen aufgeräumt werden und da muss er dann auch nochmal kurz dazwischen hauen, dass das nicht passiert. Wie fandst du das? Wie fandst du das vor allem im Vergleich zu anderem Tumpen-Action, die wir letzte Woche besprochen haben, die du ja, glaube ich, auch gesehen hast, ne?
Ja, ja. Ich fand den Film letzte Woche, hat mir noch besser gefallen. Hier ging mir insbesondere Denzel Washington mit seiner Besserwisserischkeit, also natürlich nicht er, sondern die Rolle, gehörig auf die Nerven. Okay. Also dieses Ruhige und dann wie er mit dem Hausbewohner da umgegangen ist, den er dann streichen lässt und dann da rausholt und dann, das fand ich sehr nervig, sehr unangenehm.
Ah, die Szene, wo er ihn so anschreit, ne? In diesem Hausflur. Und
ja, ja, genau.
Die ist ganz furchtbar, ja. Die hat mir auch sehr sauer aufgestoßen.
Und auch sonst, also ich habe irgendwie Schwierigkeiten, dem zuzuhören, wenn er Englisch redet. Also irgendwie nicht. Empfand ich das schon, fand ich den ganzen Film irgendwie überunangenehm. Was ich aber gut fand und was ich den ganzen Film über mich immer wieder, aber nur beim Zurückdenken, weil es ganz am Anfang passiert, die zeigen am Anfang so eine komplette Situation fertig. Diese Zugfahrt in der Türkei, da passiert was, dann löst das, dann fährt er nach Hause, dann taucht das noch mal ein bisschen, noch kurz irgendwie an der Seite mit auf und das ist so eine abgeschlossene Geschichte. Ich finde das immer schön, wenn so jemand, der so eine Backstory hat, so, das ist der Killer, der so und so macht, oder das ist der Agent, der das und das immer rausfindet, oder so, wenn das dann am Anfang vielleicht nur 5 Minuten oder so, so einmal diese Geschichte erzählt wird. So ist es normal. Und jetzt kommt das, wie es nicht normal ist. Hier waren natürlich jetzt noch 2, 3 weitere Geschichten rechts und links dran geschrickt. Das hätte jetzt von mir aus nicht sein müssen, aber eben diese Anfangssequenz, das fand ich gut danach. Ja, irgendwie, es zog sich, war dann aber irgendwie auf eine unangenehme Art schnell oder, also ich hatte das Gefühl, an manchen Stellen überspringt er was. So, ja, okay, wenn du eh alles so langsam erzählst, dann hättest du das jetzt auch noch erzählen können. Ja, irgendwie hat er mich nicht so gekriegt davon. Wie ging es dir?
Ich fand den besser als den letzte Woche. Der letzte Woche war sicherlich bildgewaltiger auf eine Art.
Die Kameraarbeit letzte Woche.
Ja, die Kameraarbeit.
Ich fand, das habt ihr nicht genug gewürdigt. Da waren so unfassbar gute Kamerafahrten drin. So, das wollte ich dazu sagen.
Ja, okay. Also wir hatten, glaube ich, erwähnt, dass sie ziemlich beweglich ist, ne? Aber
ja, aber ich habe das gehört und dachte mir so, Leute, das war einfach so gut und wie das zusammengeschnitten und montiert. Und aber wir wollen jetzt über Equalizer sprechen. Da hätte ich letzte Woche kommen müssen.
Ich fand, was ich an dem hier schön finde, ist, dass er sich auch zwischen der Action Zeit nimmt, um Geschichte zu erzählen. Mhm. Dass er diese Action-Parts hat, wo er halt so seinen Ausbruch bekommt. Und dann hat der Film, kommt aber auch immer wieder zur Ruhe und erzählt eine Geschichte weiter und erzählt, und da sind reine Dialog-Elemente drin. Und ich mag das, wenn Filme diese Balance halten. Und da rege ich mich auch bei den neuen Star Trek Serien immer drüber auf, dass es irgendwie eine Minute Dialog und dann 40 Minuten Krach-Bumm gibt. Und es war im Grunde letzte Woche bei dem anderen Film auch so, dass es gab diese eine Szene kurz, wo die in diesem Raum waren, wo dieser Witz mit der Hake, mit dem Rechen drin ist und dann der Rest des Films ist im Grunde nur Explosionen und nur Geschieße. Mhm. Und hier ist es so, die Action ist ziemlich krachend und ist auch teilweise sehr blutig. Er kommt dann immer wieder zur Ruhe und wenn dann so Sequenzen sind, wo geredet wird, dann weiß man auch, ich muss jetzt nicht auf den Jumpscare fürchten oder sowas, sondern jetzt ist gerade Ruhe und es gibt dann auch so diese Suspense-Momente, wo sie sich irgendwie gegenseitig, also ich denke jetzt gerade an diese Szene, wo er mit seinen zukünftigen Gegnern draußen am Auto steht und man denkt so, wie, was passiert jetzt, da ist so Spannung in der Luft und dann löst sich das aber irgendwie
da raus.
Ja, genau. Dann löst sich das recht humoristisch dann auf. Und und na klar, es lebt so ein bisschen von diesem, dass er halt so eine Figur ist, die so eine gewisse Überheblichkeit an sich hat, weil er halt irgendwie aus jedem Kampf immer als Sieger hervorgeht und man eigentlich auch sicher ist, dass das so sein wird. Was theoretisch das langweilig machen könnte, weil man halt um ihn eigentlich keine Angst haben muss.
Ja, die anderen warten aber auch sehr höflich. Also mir jetzt in
ein
paar Szenen aufgefallen, so, boah, der steht da hinten rum, der wartet kurz, jetzt Schritt vorwärts, bam, eine die Fresse abgeholt, gut. Jetzt der zieht ein Messer, hält es in die Luft, wartet kurz, jetzt ist er bereit. Das, also da fand ich sehr bemüht, choreografiert. Letzte Woche haben die Leute auch gewartet, aber es war, ich möchte es fast tänzerischer nennen. So, das war mehr im Flow.
Okay, da hatte ich mich in dem Podcast letzte Woche ja gerade über den Film vorletzte Woche aufgeregt, über diesen mit Charlize Theron, wo man sehr, sehr krass gesehen hat, wo die Choreo ist, also das war,
ja gut.
Da war alles nochmal eine Idee langsamer.
Ja, Chevy Doc, am Schluss genannt, gell?
Vorletzte Woche. Habt ihr? Okay.
Nee, weil wir doch immer den Titel
geben. Ja, die Namen haben sich immer weiter geändert, das stimmt.
So, jetzt sind wir wieder bei
Equalizer 2. Also hier beim Equalizer 2, zum einen mochte ich den ersten irgendwie, den hatte ich damals so gar nicht kommen sehen, da wusste ich nicht viel drüber, bevor ich da im Kino gelandet war und fand den, ja, so, ich wusste nicht, dass Denzel Washington so krasse Action spielt und spielen kann. Ich finde diese Figur an sich, diesen CIA-Killer, der so jetzt so einem netten Mensch wird und so ein bisschen für das Bessere in der Welt kämpft, aber halt so auf, er definiert für sich jetzt, was das Bessere ist und hat da so einen moralischen Kompass, was und ja, er killt nicht einfach nur wahllos Leute, sondern er killt nur die Bösen sozusagen und finde diese Figur gut, finde diese Geschichte irgendwie für so einen stumpfen Actionfilm. Es ist jetzt keiner von diesen klassischen Rachefilmen, so, ja, er macht seine Frau tot und dann rennt er durch die Welt und muss jetzt unbedingt den Typen finden, der es gemacht hat.
Ja.
Ein bisschen was davon steckt drin, aber es ist anders gemacht als diese anderen Filme, die alle immer diesem selben Muster folgen, auch wenn es natürlich irgendwie schon so ein bisschen formelhaft ist, aber ich mochte diese Figur und ich mag diese Art, wie die Figur angelegt ist, dass er so ein bisschen so eher der ruhigere, belesene Typ ist, der so einen Gewaltausbruch hinlegt, wenn es dann unbedingt von ihm verlangt wird, aber eigentlich gibt er immer den Leuten noch eine Chance, so, auch am Anfang in dieser Türkei-Szene, so nach dem Motto, sie können das jetzt richtig machen oder halt nicht, so, es gibt ihnen jetzt diese eine Wahl und überlegen sie mal, was sie machen wollen und das ist dieses Ruhige, was da immer so drin ist vor dem Knall, das fand ich toll.
Ja. Ich habe jetzt eben nochmal über ihn und die Kampfszenen auch nachgedacht. Ich glaube, was mich gestört hat, ist, dass er sich, wenn er sich so normal bewegt und nicht kämpft, ein bisschen bewegt wie jemand, der, keine Ahnung, entweder eine dicke Panzerausrüstung trägt oder einen krassen Muskelkater hat oder, weiß ich nicht, Wirbelsäulenschaden ist zu krass, aber weißt du, so, der bewegt sich nicht so weich und geschmeidig, wie ich das, weiß ich nicht, von Jackie Chan oder also so einem Kämpfer erwarte.
Ja.
Vielleicht auch so ein aufgeblasener, ohne jetzt Bodybuildern zu nahe zu treten, aber weißt du, so ein bisschen.
Ja,
gerade wenn er sich dreht und also der Kopf und so. Da dreht sich immer zu viel Körper mit, wenn er im Kopf was macht. Und ich kann mir halt schwer vorstellen, dass jemand dann eben die flexible Moves und also irgendwas hatte da für mich nicht so diese Verbindung, dass diese Person, die diese ruhige Szene macht, auch diese Action-Szene macht. Wenn er jetzt, weiß ich nicht, so ein Kämpfer-Maskottchen noch dabei gehabt hätte, das kämpft für ihn, okay, aber irgendwie, ja.
Ja, auch da waren so auch so ein paar Szenen drin, die so wirkten, als ob Teile rausgeschnitten wurden. Zum Beispiel, ich fand es ziemlich bemerkenswert, dass dann so Leute wie Bill Pullman in so Nebenrollen auftauchen, wo du dann plötzlich denkst, so, den kenne ich doch.
Den haben wir irgendwo bei Lynch mal gesehen, oder?
Er war auch der Präsident in Independence Day, oder?
Oh ja, stimmt.
Und wahrscheinlich noch zig andere Rollen, die jetzt mir gerade entfallen und wo es ziemlich peinlich ist, aber
wieso?
Doch.
Muss doch nicht Bill Pullman sein.
Aber du hast recht, ja, Lost Highway. Genau, und zum Beispiel mit ihm ist dann auch so, ich will jetzt nicht spoilern, aber am Schluss sitzen sie zusammen im Auto und fahren weg und man denkt, das wird irgendwie noch wichtig und dann nichts mehr. Und es ist so, das sind so ein paar Szenen, wo man dann schneidet doch den Part, wo er ihn zu Hause abholt, auch noch raus, weil das gibt doch jetzt alles keinen Sinn mehr. Aber da ist halt noch eine Kampfszene und die wollten sie wahrscheinlich nicht verlieren, also musste das noch mit rein. Und ja, also das war so, es gab so ein paar lose Enden in diesem Film, die hingen so in dem Film rum und die Tatsache, wo gute Schauspieler besetzt waren, hat halt oftmals schon eine halbe Stunde vorher telegrafiert, wer noch böse oder wichtig wird. Und also auch Pedro Pascal zum Beispiel als sein Ex-Partner ist ja der der Mandalorian, den man hier mal ohne Maske sieht. Ja, das war so, fand ich ein bisschen eigenartig, dass ich dann an vielen Stellen so wusste, okay, mit dem ist nachher noch was. Das, ich weiß zwar noch nicht was, aber mit dem ist bestimmt noch was, und so war es dann auch. Und das ist halt auch so eine Rolle, irgendwie so, die Bekannte von ihm, die er irgendwie mal trifft, und deren Ehemann ist dann plötzlich Bill Pullman, und dann denkst du so, ah, das ist kein Zufall, das ist kein, der läuft dann nicht nur als Cameo durchs Bild, so, der ist jetzt wichtig. Ja. Naja, aber insgesamt, also ich mochte den mehr. Ich glaube, ich habe letzte Woche sowas wie 6,0 bis 6,5 oder so, hat Christoph, glaube ich, ins Dokument geschrieben, habe ich auch gesagt. Ich würde dieses Mal irgendwie einen halben Punkt höher. Ich gebe es mal 7 Punkte. Ich fand den besser.
Okay, ich gebe 6 Punkte. Ja, nö. Hat mich jetzt, also hat mich nicht extrem gelangweilt, aber war jetzt nicht so, wow, toller Film. Ich denke, ich habe es dargelegt, wo meine Probleme mit dem Film waren und wo ich irgendwie nicht so ganz rangekommen bin.
Ist auf jeden Fall vom selben Regisseur gemacht, der auch den E1er gemacht hat, Antoine Fuqua. Den kennt man ja so von Training Day zum Beispiel, hat der damals gemacht. Und
den hat mir jetzt nicht, gell?
Ich meine.
War das nicht so ein Überraschungsding, wo man so, wow, was war das denn gerade?
So hab ich ja, und hat auch so, also er hat auch Olympus Has Fallen gemacht, aber halt seither, der ist halt so, sagen wir mal, ein bewährter Actionfilmregisseur, der durchaus schnelle Actionfilme machen kann. Und das ist jetzt sozusagen einer in dieser Reihe. Ja, gut.
Sehr schön.
Dann das wir zum Trinken, würde ich sagen.
Ja? Ja, wird aber auch Zeit. Nein. Was gibt's denn heute bei dir?
Ich mache jetzt hier eine Schachtel auf der sehr viel Staub oben drauf ist. Ich lasse den Staub da, wo er ist. Ich hole mal wieder eine Flasche Rum raus, und zwar eine Zacapa 23.
Oh.
Habe ich einfach lange nicht mehr angerührt, daher der Staub. Ist auch gar nicht mehr so viel drin, sehe ich gerade.
Leer trinken, leer trinken.
Das könnte ich theoretisch schaffen. Nee, aber das mache ich nicht. Das sind auch so 10, 12 CL. Nee, da wäre ich schon sehr arg dran, wenn ich das mache.
10 CL, da holt der Christoph sich noch eine Ersatzflasche.
Ja, ich weiß, aber das ist der Christoph und nicht ich. So, da ist er offen. Was gibt's bei dir?
Ich habe mir von Vulkanbräu, von denen habe ich regelmäßig auch IPAs oder so da, weil die in der Nähe von meiner Schwiegeroma sind. Die haben jetzt eine limitierte Edition Hopfenweiße, also ein Weißbier, Weizen, gemacht, Sud 2. Ja, das teste ich jetzt mal. Ich gieße es in ein Köstritzer Schwarzbierglas, was irgendwie ein bisschen durcheinander ist. Aber das passt immerhin zum Podcast, weil ich das von unserem geschätzten Podcast-Kollegen Erik vom Kinocast geschenkt gekriegt habe, das Glas.
Ja, siehst du mal, dann.
Das ist
ja auf jeden Fall richtig hier.
Ja. Die Farbe ist jedenfalls gülden, also nicht so wie Köstritzer. Das ist doch schon wieder alles hier durcheinander. Und ganz überraschend trüb.
Ja.
Also nicht überraschend trüb. So, kann der noch was da
dein
Zacapa, oder ist das nur noch Zuckerwasser?
Ich wollte gerade sagen, ich vergesse immer, wie süß die sind. Meinst du, der leidet so mit der Zeit?
Also ich guck mal so an, wie dicht deine Flasche sind, aber das sind halt diese Flaschen mit so einem, ach nee, ist ein Korken, gell? Ja, das sollte gehen. Ich hatte bei meinen Eltern neulich eine sehr schöne Karaffe entdeckt, wo jemand etwas reingefüllt hat, vermutlich mein Opa. Und das war so ein, diese angeschliffenen Glaskorken war da oben drauf. Also Glas.
Ja, davon habe ich auch
Dinge.
Davon habe ich mindestens 3 Stück von diesen Karaffen, ja.
Ja. Und dann haben wir das aufgemacht, dann gerochen, und das riecht wie Rum. Ja, das könnte gut Rum sein. Jeweils was eingegossen, probiert, gar keinen Geschmack. Es hat nach nichts geschmeckt. Kein alkoholisches Brennen oder so. Also ich war vermutlich noch irgendwie ein bisschen Alkohol drin, denke ich. Aber es schmeckte halt nach gar nichts. Deswegen, ja, es leidet irgendwann. Aber ja, diese Flasche, diese Karaffe wird wahrscheinlich in den 80er oder 90er befüllt worden sein.
Ja, okay. Also, diese Flasche hier ist vielleicht
Nee, man ist was
5 Jahre alt.
Anfang der 90er gestorben. Also, ja, das ist schon deutlich in den 80ern befüllt worden.
Ja, okay, das ist ja nochmal eine ganz andere Baustelle. Ja, bei so Glaskorken, diese angeschliffenen Glaskorken, ich kann dir nicht, ich habe da keine Vorstellung davon, wie dicht das ist. Aber die sind ja relativ lang, ne? Also, zumindest bei den Karaffen, die ich habe. Ich habe mich bisher noch nie so richtig entscheiden können, was ich da reinfülle. Ich habe die so 1-2 Mal benutzt für so kurzlebige Sachen, wo man das irgendwie reinfüllt und dann noch am selben Abend austrinkt. Also, was weiß ich, sei es jetzt mal als Wasserkaraffe oder mal als für irgendwie so was Bowlenartiges oder so.
Ja, ich habe mal selbstgemachte Sirups da drin gehabt und so.
Ja, aber man sieht es ja immer in so Filmen auch, dass man dann irgendwie, dann ist da der Cognac drin oder so, dann steht das immer so irgendwie so dekorativ auf so einem Sideboard, auf so einem Tablett drauf und dann kann man sich da so ein Glas nehmen und sich da mal so einen Schluck eingießen, wenn der Herr zum Geheimagenten oder nee, zum Privatdetektiv reinkommt, möchten sie ja einen Drink. Bei mir kommen so selten jetzt in Corona-Zeiten noch viel seltener Leute rein, wo ich unbedingt sofort, gleich nachdem sie die Schuhe ausgezogen und reingekommen, nee, die kommen ja immer mit Schuhen rein auf jeden Fall, sofort zu denen sagen muss, möchten sie einen Drink? Hätte ich zu dem Elektriker, der den Herd angeschlossen hat, sagen sollen,
möchten sie einen Drink? Möchten sie einen Drink? Und dann direkt einfach ungefragt ein Glas Spirituosen
hinstellen. Ein Glas Whisky aus einer Glaskaraffe aus einer unmarkierten hinstellen und den danach an der Stromanlage rumschrauben lassen. Sehr gute Idee.
Das wäre
lustig. Also das kommt nicht so oft vor, weshalb ich irgendwie noch keinen Zug hatte, irgendein teures Alkoholiker aus einer markierten und für mich dann später wiedererkennbaren Flasche zu befreien und da reinzukippen. Aber ich sollte es wahrscheinlich irgendwann mal tun. Mhm. Machst du das mit deinen?
Nee, auch nicht. Also natürlich ist der Look irgendwie schön, aber auf der anderen Seite mag ich auch den Look der Flaschen in meinem Schrank. Mhm. Also und auch eben um anderen Leuten, euch zum Beispiel, die Möglichkeit zu geben, zu schauen, was denn da drin ist. Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Flasche, keine Ahnung, welches mir Noah's Mill Bourbon hab, dann
hast du ja nicht mehr.
Habe ich nicht mehr. Ja,
sad story.
Ist mir neulich aus dem Regal gehüpft, also gehüpft worden von einem umfallenden Brett. Dann möchte ich auch, dass man die Flasche, also mal abgesehen davon, dass diese Flasche insbesondere auch sehr hübsch ist, möchte ich sie trotzdem irgendwie da stehen haben und dass man die auch sieht und dass auch jemand, der da vorbeigeht, sagt, ach Mensch, das wäre ja was. Jetzt, wo ich gerade darüber rede, eigentlich würde ich da am ehesten mein Pouring Bourbon reinfüllen zum Beispiel.
Ja, genau. Also irgendwie sowas, was man
Bullet,
regelmäßig
den braucht. Benutze ich sehr regelmäßig. Also wenn ich irgendwie irgendwas mit Bourbon mache und nicht eine besondere Idee habe, weil ich einen besonderen Bourbon oder besondere Bourbon nehmen möchte, weil ich eine besondere Idee habe, so rum. Und dann ist das eigentlich der Bourbon, zu dem ich greife, und dann würde es sich natürlich auch anbieten, denen so eine Karaffe umzufüllen.
Aber auf der anderen, also ich dachte gerade, es müsste was sein, wovon man auf jeden Fall mehr als eine Flasche im Haus hat, sodass eine Flasche im Backboard stehen bleiben kann, an der Stelle, wo sie hingehört. Mhm. Und dann aber sozusagen eine Kopie davon, eine zweite Flasche ist in dieser Karaffe. Aber es müsste dennoch ein Getränk sein, dass man auch pur konsumiert, weil irgendwie ist das sowas, das gießt du dir vielleicht auf einen Eiswürfel in einen Tumbler oder meinetwegen in ohne Eis in den Tumbler oder wie auch immer.
Ja.
Und trinkst es direkt, du würdest nicht aus der Karaffe was ins Rührglas gießen wollen, das ist blöd.
Vor allen Dingen vorher noch in Jigger.
Ja, eben, genau, alles totaler Scheiß. Es müsste was sein, was du pur trinkst auf jeden Fall. Und damit ist so diese typische, ich sag mal in Anführungszeichen, günstigere Pouring-Spirituose, die ja meistens fürs Mixen ist.
Ja, aber bei denen funktioniert das ja eigentlich recht gut. Also es ist jetzt nicht so was Fürchterliches. Das brennt ordentlich. Das gibt dieses, du trinkst und du machst dieses Gesicht. Oh, ja.
Du machst dieses Gesicht.
Ja, du weißt ja, was ich meine.
Qualitätsmerkmal für Purtrink-Spirituose. Mache ich dieses Gesicht oder nicht?
Ja, du wirst jetzt bei dem Rum, den du gerade trinkst, wirst du nicht dieses Gesicht machen.
Nee, da ist viel zu viel Zucker dafür drin. Das ist ja zwar, also ich vermute es zumindest.
Kann man eher noch einen Schluck sich zum Kontern reinmachen. Oder bitte, hast du Old Fashioned fertig? Ich habe
meine letzte Limette verbraucht.
Ja. Nee, aber vielleicht ist das. Vielleicht ist es okay, aber auch einfach jetzt nur, schön funktioniert nicht für uns. Also die Art, wie wir Cocktails machen. Ja. Gut.
Lass uns lieber ein bisschen YouTube gucken.
Genau. Wir haben nämlich keinen weiteren Film-Content. Der treue Film-Content-Lieferant Christoph ist im angekündigten Urlaub.
Hast du schon was von ihm gehört?
Nö.
Ich auch nicht. Das ist ein gutes Zeichen. Dann ist er entspannt. Und, oder im totalen Stress. Wir wissen es nicht.
Du bist, ich hatte ja vor Monaten oder Jahren mal ein paar Kochsendungen empfohlen. Du hast jetzt neulich schon erzählt, dass du Binging with Babbage mit Andrew Rea schaust.
Und jetzt hast du Binge quasi.
Binge, ja, genau.
Jetzt bist du
hinterher gestiegen.
Ja, genau. Ich bin jetzt vor einer Weile, also ich habe ihn schon länger, es geht um Alex oder French Guy Cooking, ein Franzose, du hast ihn, glaube ich, auch mal empfohlen hier in der Sendung. Ja. Ich habe ihn
unser Hörer Flo ist auch eben verfallen und ich durfte neulich bei ihm die Ramen-Nudeln nach Alex probieren, das war extrem lecker. Ich glaube, ich auch mal hier erzählt.
Die hat er ja jetzt, neulich hat er nochmal Ramen gekocht, mit so in Corona-Zeiten quasi ohne das Studio bei sich zu Hause, wo ich mal irgendwie eine Waage hatte oder irgendwas.
Ja. Also nicht Flo, sondern Alex. Also der.
Nein, sondern Alex in ja. Genau. Also French Guy Cooking, Alex, der komplette Name ist mir entfallen, auch wenn ich ihn heute gelesen habe. Ja, ein Franzose, der mit einem fantastischen französischen Akzent auf Englisch diesen YouTube-Kanal bespielt. Und dort seinem OCD freien Lauf lässt, was Kochen angeht. Er muss dann immer, wenn er irgendwas lernen will zu irgendeinem Thema, dann muss er das immer ins Extreme übertreiben. Und ich habe jetzt, das Letzte, was ich geguckt habe, ist die komplette Playlist zum Thema Meatballs. Und die ist, die ist sehr exemplarisch dafür, wie das dann abgeht. Weil er fängt dann an und fährt erstmal nach New York, um dort in dieser Szene von so, ja, italienischer Auswanderer-Szene, sag ich mal, die Italian Meatballs nach New York-Style kennenzulernen und zieht sich das dann rein und macht da seine Erfahrungen und dann fliegt er danach in der nächsten Episode nach Schweden, um den Chatbuller hinterher zu recherchieren. Und da hört er in einem Nebensatz dann irgendwie, dass dieses Rezept irgendwann mal mit König sowieso viel, dem 48. oder was auch immer, von irgendeinem Türkei-Feldzug oder so mitgebracht wurde und dann, aha, Türkei, alles klar, ich muss nach Istanbul und muss Köfte essen. Und dann kommt er mit diesen ganzen Eindrücken wieder zurück nach 4 Folgen oder so in sein Studio nach Paris.
Le Studio.
Was übrigens irgendwie sehr, sehr cool ist, sein Studio. Und es gibt ja auch viele Folgen, wo er immer wieder so Studio-Update, wenn er wieder irgendwas geändert hat, wenn er irgendwas gebastelt hat, um sein Studio wieder besser zu machen, seine Küche besser zu machen. Dann wird das auch entsprechend eingebaut in diese Episoden. Ja, und dann wird es sehr, sehr nerdy, um dann rauszukriegen, was weiß ich, eine ganze Folge nur dazu, wie kriegt man den Meatball-Teig komplett rund? Wie kriegt man den perfekten, runden Meatball hin? Und da kommt dann 3D-Drucker zum Einsatz und was weiß ich nicht alles.
Diese habe ich doch gar nicht fertig geguckt. Irgendwie kam was dazwischen und dann der abgeschweift.
Ah. Ja. Also,
ich bin ja
in so ein bisschen reingefallen und das ist ganz toll.
Ich bin ja in seine Croissants, da habe ich mich intensiv mit befasst und backe die auch in unregelmäßigen Abständen. Das heißt, ich mache immer eine große Portion und dann friere ich die alle ein. Das heißt, also man lässt sie gehen und dann einfrieren und dann kannst du sie auftauen und dann backen oder sogar gefrostet kannst du direkt auf Backblech legen und dann werden die sehr schön, sehr lecker. Aha. Nicht ganz so wie in Frankreich. Irgendwie, ich bin immer noch am Teig feilen, weil das mit den Temperaturen, dass die genau zueinander passen, dass da, weil du machst halt Blätterteig selber. Mhm. Und das ist halt schon aufwendig. wenn das ein bisschen zu warm wird. Also das lässt, also jetzt gerade, wenn du irgendwie Außentemperaturen über 25 Grad hast, geht es halt fast nicht. Außer, dass du irgendwie, keine Ahnung, in der Küche das große Klimagerät stehen, pustest dir 17 Grad auf deine Hände und selbst das ist eigentlich. Also ich mach's gerne im Winter und dann halt mit offenem Fenster und dann geht's ganz gut.
Hm. Ja, das finde ich immer schwierig, auch so bei Brotteigen zum Beispiel, habe ich jetzt auch ein bisschen Richtung französische Baguettes und so ein bisschen experimentiert. Das, wenn du dann so Plötzblock oder so liest.
Der hat jetzt auch einen Podcast, gell?
Ich kann nicht noch mehr Podcasts abonnieren. Das ist so voll.
Wo wir gerade.
Don't tell me. Don't tell me.
Und wir sprechen gerade ja über Alex French Guy Cooking, hat auch einen Podcast, wo er mit seinem englischen Editor, was heißt Editor? Cutter heißt das.
Schnitt. Ich,
das deutsche Wort.
Ja. Das genau, das deutsche Wort ist Cutter, ganz genau.
Ja, nee.
Ist doch auch ein englisches Wort.
Ja, ja, Schnitt. Aber ich glaube, es wird da wird Cutter verwendet. Jedenfalls, ja, mit ihm redet er einfach über Kochen und sie nörden sich rein und sie sind sich uneinig und sie diskutieren und sie streiten und sehr schön, sehr, sehr angenehm. Beide empfehlenswert. Und Plötzblock, der hat jetzt die ersten paar Folgen zusammen mit Tobi Bayer gemacht, wo sie darüber diskutieren.
Ja, genau. Und da hatte ich jetzt auch irgendwie, und das sind dann halt so Sachen, da kam ich jetzt gerade drauf, weil du gesagt hast, 17 Grad Luft irgendwie aus der Klimaanlage. Das Problem habe ich dann im Winter aber auch, wo es dann heißt irgendwie, ja, den Teig bitte jetzt da machen und dann irgendwie erste Gare bei 24 Grad. So. Wie mache ich das? Also wo nehme ich, wenn ich im Winter einen geheizten Raum, aber keinen überheizten Raum, der hat vielleicht 20,5 Grad, vielleicht hat er maximal 21 Grad, wärmer heize ich meine Räume dann nicht. So, jetzt heißt es da bei 24 Grad. Ja, wo nehme ich denn jetzt 24 Grad her?
Also, kleinsten Raum im Haus aufheizen.
Badezimmer. Ja, also. Okay.
Badezimmer,
ja.
Badezimmer.
Ja, aber ich will ja nicht den ganzen Raum heizen. Das ist ja unfassbare Kosten. Also natürlich nicht unfassbare Kosten, aber wenn
Backofen muss Licht anmachen.
Ja.
Das gibt knapp 30.
Ist das so?
Mhm.
Hat Alex? Ja, siehst du das?
Hat Alex
das
gesagt?
Sind so, ja, die Folge habe ich vielleicht nicht gesehen. Aber das ist wahrscheinlich auch nur,
wenn
du irgendwie, wenn du eine 15 Watt Birne oder eine 17 Watt Birne oder so, und wenn du da LED-Beleuchtung drin hast, dann geht das schon wieder nicht. Also ich weiß gar nicht, ob es Backöfen mit LED gibt. Vielleicht halten die Hitze gar nicht aus. Keine Ahnung, aber,
schmilzt die Platine hinten weg. Blöd.
Müsste man wieder, müsste man das auch wieder mit Temperatur. Also das sind so Sachen, wo ich dann immer denke, so, nee, wie soll ich das machen? Das sagen die dann immer so einfach. Dann steht da so, ja, bei 24 Grad irgendwie Dings. Und dann ist da kein, da ist dann keine so ein Hack mehr mit angegeben, sondern es steht dann einfach so da in dem Buch oder auf der Webseite. Und dann denke ich so, ja, wo soll ich denn für 4 Stunden konstant 24 Grad hernehmen? Das habe ich nicht zufällig, wenn es nicht an dem Tag gerade 24 Grad hat. Dann weiß ich nicht.
Ja.
Da gibt's noch viel irgendwie so Lifehacks und Zeug zu lernen, aber.
Ja. Aber dafür, finde ich, Alex echt super. Weil der auch viel so, ja, also, Pasta-Maschine selber bauen, okay, das ist dann die Nerd-Nummer zu viel. Also, er macht's irgendwie einmal so ganz quick and dirty oft, dann so ein bisschen besser, was man so gerade noch selber machen kann. Und dann geht er halt all in und bestellt sich irgendwo so eine Supermaschine, die er dann noch irgendwie umbauen lässt und dann noch irgendwas macht und nochmal auf links dreht. Und dann denkst du dir so, ja, cool, aber nee, mach ich nicht. Hast du die Folge der Pasta-Maschine geguckt? Die er irgendwie in die USA schickt und dann von irgendeinem Tune lässt, der so Schweißarbeiten und so ein Kram macht und der eben die halt richtig aufbohrt, wo er dann keine Ahnung, irgendwie seinen Drillpress, seinen Schrauben hier, wie heißt das? Och, wir sollten nicht über so Sachen reden, die man auf Englisch guckt. wie heißt denn diese Bohrmaschine, die ihr zum Schrauben benutzt?
Power
Akkuschrauber.
Akkuschrauber, richtig, ja.
Der, wo er dann seinen Akkuschrauber an die Nudelmaschine ranflanscht und dann quasi da den
Ja, auch sonst, wenn er so Zeug baut oder so, der holt ja immer sofort Werkzeuge raus, wo ich mir denke, sowas hätte ich gar nicht. Und ich wüsste nicht mal, von wem ich mir das leihen kann. Irgendwie so, ja, hier Bandschleifmaschinen und irgendwas und keine Ahnung. Ja. Der hat ja immer alle möglichen Tools am Start. Ja.
Das ist krass. Ja. Ja, aber trotzdem cool und ich mag auch seinen französischen Akzent, ist halt einfach super.
Ja, es ist halt sehr sympathisch und er ist auch so ein sympathisches Kerlchen irgendwie immer. Ja. Mit allein wenn er in die Kamera grinst am Schluss, wenn er sich verabschiedet oder so, das ist immer so, der hat ein sehr einnehmendes Wesen.
Ja. Und oder wenn er sich selber filmt, wenn er irgendwelche Sachen probiert oder so, okay, ich mach das jetzt auf, ich gucke mir das jetzt an und dann diese Begeisterung, diese Überraschung, dieses, das nimmt mir eben so ab, das ist so echt, so glaubhaft. Ja. Das finde ich unglaublich überzeugend, finde ich super, also das ist richtig gut.
Ich frage mich manchmal, wie er das filmt. Also es wirkt ja so, als ob er das alles als One-Man-Show macht. Ja. Und dann gibt es aber trotzdem manchmal kurze Cuts, wo es bewegte Kamera gibt. Und die ist nicht an ihm dran, also es ist nicht irgendwie ein Selfie-Stick oder so. Das ist selten, aber das gibt's manchmal. Und dann hast du so Momente, wo du denkst, ey, stopp, da ist doch noch jemand, der
ich glaub,
das.
Genau, ich glaube, wenn er reist, insbesondere wenn er nach England reist, da trifft er sich dann immer mit seinem Editor. Der führt dann die Kamera für ihn. Und ich meine, wenn er unterwegs ist, hat er manchmal jemanden dabei. Aber sonst ist eigentlich.
Ja, aber sonst ist es halt auch in seinem Studio. Klar, die Kamera ist irgendwo auf dem Stativ oder an irgendeiner Art von bewegbarem Arm oder sowas dran. Mhm. Man sieht es auch manchmal, wenn er sieht man so Kamera-Equipment rumstehen. Das ist ja durchaus so gewollt, dass man da so ein bisschen so ein Behind-the-Scenes mitkriegt. Aber die Anzahl der Schnitte und die Anzahl der Kamerapositionswechsel in einer einzelnen Folge ist so unfassbar hoch.
Krass, gell?
Und ich meine, die sind auch oft über mehrere Tage gedreht und so. Und dann mit Outdoor-Shoot, wenn er da einkaufen geht und alles Mögliche. Der schiere Aufwand, der in so eine Folge reingeht, wenn du dann dagegen Babisch guckst, der natürlich auch krass aufwendige Sachen macht, aber halt so auf der Kochfrontebene sozusagen, ja. Und dann irgendwie Sachen fünfmal hintereinander kocht, um irgendwie verschiedene Versionen davon auszuprobieren und
aber der hat halt irgendwie drei halt so, Kameras vor sich stehen, zwischen denen er hin und her schaltet.
Genau, und es ist dann aufgebaut und dann, klar, dann ist irgendwie so, macht er irgendwas und dann, this goes into the fridge for 48 hours, Schnitt, so. Und dann weißt du genau, okay, der hat zwei Tage vor dem eigentlichen Ding angefangen, um das dann da rein und so, und dann geht das schief und dann fängt er nochmal an und das ist nochmal 48 Stunden irgendwie das Ding im Kühlschrank und also dann kannst du dir vorstellen, dass eine so eine Folge zu, allein die Dreharbeiten dafür strecken sich über insgesamt, weiß ich nicht, eine Woche oder sowas. Klar, ist nicht jeden Tag damit beschäftigt, aber man merkt dann halt auch da, der steckt auch richtig viel Aufwand in seine Videos.
Natürlich.
Aber beim French Guy Cooking, allein die Menge der Kamerapositionswechsel, nur allein dieser eine Fakt, das muss so aufwendig sein. Nur um zu drehen, wie er kurz auf dem Boden zusammenbricht und seinen Kopf gegen die Seite von seinem Küchenschrank haut, weil er nicht mehr weiß, wie er weitermachen soll, baut er die Kamera einmal auf dem Boden auf, um sich dann theatralisch zu Boden plumpsen zu lassen und den Kopf gegen die Wand zu schlagen. Und dann die nächste Kameraeinstellung wieder hoch zum Tisch. Da musst du ja erstmal die Kamera umbauen, um das zu machen. Und dann kannst du dich da runterfallen lassen und dann kannst du einen Kopf gegenschlagen und dann musst du sie wieder hochbauen. Und oder du machst das am Schluss alles einmal zusammen und schneidest gescheit, aber
ja gut, er hat jemanden, der sich um den Schnitt kümmert. Das heißt, da sitzt jemand, der Profi ist, der das macht. Ich finde, man sieht die Qualität des Schnitts, sieht man seinem Programm an. Also es ist halt, also ich finde, das ist so toll montiert. Es sieht so gut aus. Geht's?
Entschuldigung.
Dreh dich leise, notfalls. Aber hören kannst du mich ja noch. Ich weiß, du hast Kopfhörer auf. Dann zusätzlich die Musik, die da drunter geschnitten ist. Es ist ganz oft, trifft er den Beat bei den Schnitten. Ich finde das einfach unglaublich gut.
Ja, ich bin wieder da. Man sollte den Rum nicht in die falsche Röhre gießen.
Oh. Eins weiter hinten.
Ja, danke. Ich stimme dir aber zu, ja. Der Schnitt ist toll, aber nichtsdestotrotz, wenn da der Editor in England sitzt, da muss es vorher ein echt gutes Skript geben für die Folgen. Oder das ist so ein Ping-Pong und er dreht erstmal ein paar Sachen und dann sagt der Schnittmensch, kannst du nicht noch? und dann dreht er nochmal was. Also ich würde echt in diesen Prozess gerne mal reingucken. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so eine Folge, die ich noch nicht entdeckt habe. Aber allein so dieses ganze Covermaterial, was sie so haben, um so Zwischenschnitte zu machen, Reaction-Shots und all diese Dinge, es ist so voll von diesen Sachen.
Ja, ist unglaublich. Ist so gut.
Dass er ein echtes Händchen dafür hat, entweder zu wissen, was er brauchen wird, und das alles zu drehen.
Ich glaube, wenn du, der macht das jetzt auch schon 4 oder 5 Jahre, nach einer Zeit hast du das. Bei den alten Videos, wenn du die alten Videos guckst, das ist auch irgendwie 2 Perspektiven und nur hin und her. Und von da hat er sich halt immer weiterentwickelt. Also es ist ja auch jetzt, ohne uns da groß vergleichen zu wollen, wenn bei uns im Sneakpot irgendwas bei der Aufnahme falsch läuft, wir wissen auch relativ genau, wie wir da wieder andocken, oder auch in der Vorbesprechung wissen wir sehr genau, was wir sagen. So, okay, das machen wir, dann machen wir so, machen wir hier Überleitung da, das, die.
Das kannst du nicht, das kannst du nicht behaupten, eine Folge, nachdem Christoph die Anmoderation
saulustig, ich habe mich so kaputt gelacht.
Ich saß vor meinem Computer und dachte mir, was macht der gerade? Was ist
denn hier passiert?
Ich habe dann einfach nur noch geschwiegen und habe gedacht, mal gucken, wo das hinführt. Aber okay.
Ich glaube, ich hätte dann die Musik einfach auslaufen lassen, das wäre egal. Nee, aber weißt du, wenn uns sowas in, weiß ich nicht, dass die Verbindung abreißt, in einer der ersten 100 Folgen passiert wäre oder 30, das wäre halt schlimm gewesen. Aber nach ein paar hundert Folgen ist es dann noch wurscht. Dann weißt du sowas. Und ich denke, so ähnlich geht es ihm ja auch. Er weiß, worauf er hinaus will. Ja,
klar.
Und dann
Übermacht-Hinmeister, ganz klar.
Jetzt wäre cool, wenn ich hier Kopf noch dagegen, alles klar, nehme ich die Kamera runter, vielleicht hat er auch 2 oder 3 Kameras da stehen. Also man sieht ja oft eine Kamera, die irgendwie ein Stativ filmt, wo eine Kamera draufsteht. Okay, es gibt mindestens 2, vielleicht sogar 3 Kameras. Und dann kannst du das ja relativ, also kannst du ja Schuss, Gegenschuss und irgendwie Detailaufnahme in einem Rutsch aufbauen. Und wenn du weißt, wie du so ein Bild framen musst und wie du das gerne hast, man wird ja auch immer besser.
Es gibt Szenen, da macht er irgendwas an seinem Herd und redet mit der Kamera, und die Pfanne, sagen wir mal, unten ist so, er ist von der Seite gefilmt, die Szene, die ich jetzt gerade vor Augen habe, und redet in die Kamera, und die Pfanne ist so im Anschnitt unten zu erahnen, und dann will er irgendwas verdeutlichen oder will nochmal den Gesamtdings, und dann siehst du, wie er mit der Hand nach dem Objektiv greift und den Zoomring verstellt, damit das Ding, und greift aber in so einer absolut flüssigen Bewegung, ohne den Satz, den er gerade sagt, zu unterbrechen, greift er darüber und ändert den Zoom. Also greift dir quasi als Zuschauer ins Gesicht, mehr oder weniger. Ja. Und dreht den Zoom hin, ohne auch nur wirklich in die Nähe der Kamera zu gucken oder zu, weißt du, ich würde wahrscheinlich auf das Ding zugreifen und würde den Zoom erstmal in die falsche Richtung verdrehen, bis ich merke, dass ich andersrum muss oder so, weißt du? Mhm. Das ist aber, diese Bewegung ist so smooth, und er weiß genau, was er da, also es ist, weiß nicht, vielleicht hat er das 8-mal gemacht, bis es gesessen hat, aber das Endprodukt, was in dem Video ist, sieht so slick aus, das ist echt gut. Also das guckt sich einfach wahnsinnig gut weg.
Ja, das ist, glaube ich, die Empfehlung. French Guy Cooking, guckt sich gut weg, sieht auch toll aus. Also es ist halt nicht nur coole Rezepte und schöne Ideen und nerdiges Kochen, der ist ja eben nicht Koch, sondern, ich glaube, Designer oder irgend sowas, oder IT. Also irgend sowas.
Ja, weiß ich nicht, gar nicht. Wir werden mal zum einen den YouTube-Kanal verlinken, aber auch nichts zuletzt hat er auch ein Kochbuch geschrieben, ja. Das man sich natürlich auch in die Sammlung stellen kann. Das verlinken wir auch mal.
Das ist super.
Ja, echt, ich habe es auf meiner Bestellliste gerade kleben. Ich werde es demnächst mal ordern. Genau.
Das ist ein gutes Geburtstagsgeschenk, also da habe ich es jedenfalls bekommen.
Okay. Ja, so lange kann ich jetzt nicht mehr warten. Ich muss das jetzt haben.
Ja, sehr schön. Ist mittlerweile sogar übersetzt auf Deutsch.
Nee, ich will, wenn ich das lese, will ich, dass ich in meinem Kopf diesen französischen Akzent höre, und das funktioniert, glaube ich, nur, wenn ich das auf Englisch lese.
Ja. Genau, er spricht, das finde ich auch toll, er spricht ein hervorragendes Englisch, also die Wörter, die er benutzt, sind
super. Ja, der Wortschatz ist super, ja, ist ja.
Ganz
ja.
toll, und trotzdem hat er diesen starken französischen Akzent, den er auch kultiviert. und auch manche Wörter eben auf Französisch benutzt und dann entsprechend wieder übersetzt. Finde ich gut. Also auch, ja, wie er mit der Sprache, genau, arbeitet, mag ich sehr.
Das gern. Ist total toll. Ich habe mir vorgestellt, irgendwann zwischendurch, was wäre, wenn jemand aus Deutschland German Guy Cooking machen würde und würde das mit so einem richtig breiten deutschen Akzent. And then we take this and we put it into the pan. Also so, ob das in der Welt auch als, ach guck mal, der hat so einen niedlichen deutschen Akzent, der klingt wie ein Nazi-Offizier. Das ist ja das, wie die Welt das immer so wahrnimmt. Der Deutsche muss immer den Nazi spielen in Hollywood. Würde das so auch ankommen? Ich glaube, das funktioniert mit Französisch einfach um Größenordnung besser, als wenn wir das machen würden.
Vermutlich, ja.
Wir machen jetzt einfach einen YouTube-Kanal, German Guy Bartending, und da probieren wir das mal aus.
Ich weiß nicht, ob ich YouTube machen will.
Vielleicht.
Ich habe schon eher das Podcast-Gesicht.
Ach komm, dann machen wir das so barbisch-mäßig. Du darfst nur deinen Bart, ab dem Bart abwärts.
Genau, und mein Bauch ist ja genug da.
Und dein Bauch, genau, der ist dann sehr prominent im Bild. Und deine Hände.
Vielleicht sollte ich dann aber Bauch freitragen, dass man den auch sieht. So, jetzt haben wir noch andere Themen. Ach ja, wo wir gerade bei YouTube sind, ich wollte dich nochmal befragen. Benutzt du YouTube Premium? Hast du dir das mal gekauft oder mal diesen freien, es gibt ja irgendwie diesen freien Monat. Mich nervt diese Werbung vorab und ich habe das Gefühl, es wird mehr.
Ja.
Nervt mich schon zusehends. Und es gibt ja manche Kanäle, die auch diese Zwischenwerbung aktiviert haben, wo du das Gefühl, alle 4 Minuten irgendwie wirst unterbrochen und da musst du dir wieder in so eine Aktienkauf-App, ich habe nämlich YouTube verboten, mich zu tracken. Also machen sie vermutlich trotzdem, aber basieren ihre Werbung nicht mehr drauf. Ich kriege irgendwie dauernd Aktienkauf-Apps und Gitarren lernen. Okay, ich gucke ganz viele Musikthemen, da passt das. Also gerade von einem Musiklernvideo kannst du mir auch Gitarrenlernwerbung zeigen und sonst kriege ich Aktienkaufwerbung.
Mir erzählt ständig jemand, was er an Miete bezahlt und wie er das gesenkt hat. Das regt mich auch auf.
Aber du hast auch noch nicht, oder?
Nee, nicht. Also die YouTube-App selber nervt ja auch immer wieder rum und sagt, hier willst du nicht mal, und dann musst du immer auf Skip-Trial drücken. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass es nicht schon mal so, dass ich nicht schon mal den Impuls hatte, das kaufen zu wollen. Aber der kam eher nicht so sehr von mir selber, auch wenn mir die Werbung schon auch auf den Zeiger geht. Meistens sind es ja doch diese Skip-Ads, die du nach 5 Sekunden wegklicken kannst. Und damit kann ich noch ganz gut arbeiten. Und da muss ich auch sagen, dass ich oftmals mich frage, ob diese Leute, die diese Werbeclips machen, völlig verblödet sind, weil du hast, manchmal hast du Clips, die in den ersten 5 Sekunden das Produkt schon so in den Fokus rücken, dass die Message bei mir schon angekommen ist. Ja. Und dann hast du aber auch ganz oft Videos, Werbeclips, in denen nach 5 Sekunden noch nicht mal klar ist, was überhaupt das Produkt sein soll. Und da frage ich mich ganz ehrlich, haben die verstanden, in welchem Kontext sie gerade ihre Werbung platziert haben, dass die Leute das nach 5 Sekunden wegskippen können? Also muss man das nicht irgendwie bedenken, wenn man so einen Werbeclip macht, dass man die Message dann vielleicht am Anfang auch mitkommunizieren will, wenigstens mal eine Einblendung des Markennamens irgendwo hin, oben links oder so. Also selbst wenn ich jetzt wollte, dass es bei mir ankommt, ich kann gar nicht, weil ich klicke es nach 5 Sekunden weg, ich habe noch kein Produkt gesehen, das ist nur ein Typ und eine Wiese gewesen.
Ja gut, aber wenn die Werbung gut ist oder dich so erwischt, dass du sagst, okay, gucke ich mal weiter.
Passiert dir das wirklich?
Wenn es filmisch gut ist, dass mir es gefällt und ich denke so, boah, was ist das denn? Dann kann es schon mal sein, dass dieser, okay, du kannst jetzt skippen, Knopf kommt. Nee, den blenden sie dann auch irgendwie aus nach 3 Sekunden, glaube ich. Den musst du erst wieder aktivieren. Dass ich dann vielleicht 7 oder 8 oder 9 Sekunden hängen bleibe. Das passiert schon, ja.
Echt? Nee, ich bin da so richtig, ich hover da mit dem Finger schon drüber und in dem Augenblick, wo das auf 0 geht, dann hau ich den drauf. Immer. Also ich bin dann, da bin ich gnadenlos. Nee, aber der Impuls, YouTube Premium kaufen zu wollen, kam jetzt ein paar Mal, weil meine Tochter jetzt anfängt, mit ihren 3 Jahren, gelegentlich mal ein YouTube-Video gucken zu dürfen. Mhm. Und es sind jetzt am Anfang so Sendung mit der Mausclips zum Beispiel gewesen.
Okay.
Die sind noch größtenteils ohne Werbung. Aber wir hatten dann schon mal irgendwie, weil du suchst dann irgendwie, was ist ich, Sendung mit der Maus, Elefant, Clips oder sowas, ja, und dann findest du da irgendwie so eine endlose Liste und dann suchst du irgendwas raus, wo du das Gefühl hast, ja, das hier irgendwie, was ist ich, sind irgendwie 20 Minuten oder so oder 15 Minuten, das passt jetzt noch, das kann sie jetzt noch gucken und danach geht sie ins Bett oder so. Und dann machst du ihr das an und dann lege ich ihr in der Regel, setze ich sie dann aufs Sofa und gebe ihr ein iPad und dann guckt sie sich das an und mittlerweile haben wir das auch gut im Griff, dass klar ist, eine ist auch eine Folge und dann ist aber auch Schluss. Und da wird dann nicht gebrüllt und da wird auch keine zweite verlangt, so dann da haben wir unseren Modus operandi gefunden und dann kann sie das gucken. Und dann kommt plötzlich irgendwie, hast du dann doch irgend so einen Kanal angeklickt, wo dann irgendwie Werbung mit drin ist, weil du jetzt nicht genau wusstest, welchen Kanal, sondern du hast nur über das, was du für ein Video gesucht hast, hast du es rausgefunden. Und dann kommt so eine Werbung mittendrin. Und dann ist dieses kleine Kind, kann das überhaupt nicht einordnen. Da kommt dann irgendeine Werbung für irgendeinen Scheiß. Und dieses Kind hat dieses ganze Konzept von Werbung noch nie gesehen. Da laufen dann irgendwelche Sachen und dann ruft sie, Papa, Papa, die Maus ist weg. Und dann kommst du angelaufen und siehst irgendwelchen Werbescheiß da rumlaufen und musst dir dann das Ad skippen oder vielleicht ist es dann auch so eins, was sich gar nicht skippen lässt. Und die kapiert das nicht. Die ist dann völlig rausgerissen und eigentlich will ich auch nicht, dass sie mit diesen Botschaften berieselt wird an der Stelle in dem jungen Alter. Und da kam dann so die Idee, wenn irgendwie die Kinder noch ein bisschen älter werden und der Medienkonsum ein bisschen zunimmt, dass ich dann erstmal sagen würde, vielleicht ist das der Moment, wo ich YouTube Premium kaufen würde, einfach um diesen ganzen Werbemist noch so ein, zwei Jährchen nach hinten zu drücken, bevor sie damit voll gerieselt werden.
Mhm.
Aber dann auf der anderen Seite, was kostet das irgendwie? 12 Euro?
11,99, ich habe die Seite gerade offen. Ich hatte sie gerade offen, jetzt, da ist sie wieder. 11,99 und wenn du einen Familienaccount machst, kostet 17,99, also 18 Euro.
Ja, genau, den würde man ja dann schon wahrscheinlich machen, ne?
Ja, wäre eine nette Geste.
Ja, also ich meine, klar, das iPad, was meine Tochter benutzt, da ist im Moment eh mein YouTube-Account eingeloggt, aber da wird es jetzt nicht so drastisch sein, aber ich glaube, meine Frau wird es dann schon auch haben wollen wahrscheinlich. Aber da sind dann halt wieder so, da kaufst du dann gleich dieses YouTube Music Premium mit, wo ich null Interesse dran habe. Dann kaufst du die Möglichkeit, Videos offline zu gucken und zu speichern mit. Brauche ich auch nicht. Telekom Stream On ist zwar blöd von der aus grundsätzlicher Sicht, aber haben tue ich es irgendwie trotzdem, weil es
mir trotzdem dabei ganz ist. Gut, ja.
Ja, genau. Ja, und solange diese Problematik so da ist, denke ich mir auch, es ist auch so ein Feature, was ich nicht wollte. Also wenn ihr irgendwie vielleicht einfach 5 oder 8 Euro nehmen würdet und mir nur das Feature ohne Werbung verkaufen möchtet, dann wäre ich schon Kunde.
Ja, locker.
Aber 12 oder eben 17, 18, da muss ich sagen, wenn ich so mich umgucke, was ich sonst so für 12 Euro im Monat abonnieren kann, nur das Feature Werbung weg, ohne dass ich jetzt irgendwie, wahrscheinlich kriege ich auch noch zusätzlichen Content irgendwo, weiß es jetzt nicht genau, also ja, die Musik zum Beispiel, aber vielleicht gibt es auch noch irgendwas anderes, was da noch dabei kommt, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe, weiß ich nicht, aber
es gibt doch diese komischen YouTube Specials, oder? Ja, und du kannst es im Hintergrund abspielen. Was ich ja im Umkehrschluss scheiße finde. Wenn ich mein Handy ausmache, da habe ich mich jetzt so dran gewöhnt, dann geht das YouTube aus oder wenn ich es wegswipe, also nach oben swipe. Wenn das jetzt weiterläuft, ich gucke French Guy Cooking, weiß ich nicht, es passiert irgendwas. Ich mache das Handy aus und so und der Ton läuft aber weiter, weil er mir ja als, nee, das möchte ich ja nicht. Das ist ein bisschen nervig.
Ja, das hätte ich vielleicht schon manchmal gebraucht, aber auch so.
Ja klar, so YouTube aktiv Bild im Bild und so, klar, gerne, aber ja.
Und wenn ich vielleicht, wenn es auch, sind wir da auch zu sehr Nerd, ne?
Ja.
Also zum Beispiel jetzt, wenn ich einen YouTube-Kanal als Audio-only genießen möchte, dann mache ich das Terminal auf, nehme YouTube-DL, ziehe mir den Quatsch als Audio-File schnell mal eben runter, ist irgendwie eine Zeile, ja, runterladen, dann habe ich eine M4A-Datei und dann höre ich mir die an.
Genau.
Das kann ich auch auf dem Telefon direkt machen. Also das ist kein Problem. Also
genau.
Und mit
ein bisschen Mühe schiebst du das noch ins Overcast rein und dann kannst du sogar auf zweifach hören.
Mhm. Exakt. Also kann man jetzt natürlich argumentieren, ja, da ist die Convenience nicht so, da musst du irgendwie Sachen tippen und so. Aber auf der anderen Seite, das ist so in Fleisch und Blut irgendwie übergegangen. Das kostet mich ein Lächeln, das zu machen. Und das ist mir nicht 12 Euro wert dafür, dass ich das einmal im Monat brauche.
Mhm.
Oder wenn überhaupt. Wahrscheinlich einmal alle 3 Monate. Und insofern muss ich leider sagen, ich wäre gern YouTube-Premium-Kunde, aber irgendwie aktuell steht das ist das so ein bisschen out of balance, was so Angebot und Kosten.
Ja. Ich überlege, vielleicht teste ich es mal, dann werde ich berichten, wie viel besser sich das anfühlt.
Genau, dann geht wieder mal der Aufruf an Hörer und Hörerinnen.
Stimmt.
.de. Kommentare, hat das jemand?
Genau, das würde mich auch interessieren.
Und habt ihr es schon mal verlängert oder seid ihr kurz vorm Kündigen oder seid ihr begeisterte Fans? Was haben wir noch sozusagen übersehen? Und vor allen Dingen Werbung, jetzt denkt mal zum Beispiel an French Guy Cooking oder an Babish. Die haben keine Pre-Roll oder Unterbrechung, sondern die haben diese Sponsor-Reads, wo sie dann so Native Advertising heißt es ja, glaube ich, was auch die meisten Podcaster ja so machen. Die Werbung wirst du ja nicht los.
Nee.
French Guy Cooking ist echt nett mit seinem Progress Bar da oben immer.
Ja, gibt's ja ein paar, die das so machen.
Ja, das ist halt so eine schöne visuelle Hilfe, um dann die Werbung wegspulen zu können, weil du dann an dem kleinen Thumbnail schon siehst, wo du hinspringen musst.
Mhm.
Ja,
oder auf dem Handy Podcast oder so kannst du ja klick, Doppelklick und dann springt er mit 10 Sekunden vor. Das ist ja super.
Genau, und du siehst halt exakt visuell, wie sich dieser Progressbar da oben weiter bewegt und wo du dann wieder aufhören musst mit Skippen. Das ist so ein Punkt, das wirst du nicht los und wird ja immer mehr. Also das ist ja in sehr viel mehr Podcasts, nicht Podcasts, in YouTube-Kanälen ist das ja sozusagen die Art, wie Werbung eingebettet wird. Die bleibt ja dann trotzdem.
Ja.
Ich meine, auf der anderen Seite, ja, das ist das, was den Laden da finanziert, also was ihn finanziert, wenn ich jetzt nicht Patreon-Supporter werde. Übrigens hat der Sneakpot jetzt auch ein Patreon.
Was?
Ich habe da mal sowas geklickt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Ich habe das auch irgendwo auf sneakpot.de verlinkt und ihr habt jetzt alle die Chance, unser erster Patreon-Supporter zu werden. Weil da ich das noch nie erwähnt habe, ist da natürlich auch noch niemand hingegangen. Aber niemand muss, also no hard feelings, nur falls ihr wollt, da könnt ihr da klicken.
Gibt es dann irgendwas Besonderes?
Nö, da gibt es das schöne, warme, wohlige Gefühl, dass ihr uns supportet. Ich finde, das ist genug. Nein, das ist nicht genug, sondern im Sinne von, ich finde das immer blöd, so dann irgendwie Sondercontent, der dann vielleicht aber auch doch am Ende gar nicht so geil ist, irgendwie hinter so einer Paywall zu verstecken und irgendwie so rumzutun, als ob das dann dahinter sind die blühenden Landschaften. Wenn es im Endeffekt nur darum geht, zu sagen, wenn ihr was in den Hut schmeißen wollt, dann schmeißt was in den Hut. Und genauso habe ich das jetzt eingestellt. Wenn ihr was in den Hut schmeißen wollt für Auphonic und Server und so weiter, dann macht das. Und wenn ihr es nicht wollt, dann lasst ihr es. Und ansonsten gibt es ja eben noch die Amazon-Links. Ne?
In 3 Wochen oder so muss ich Auphonic wieder kaufen.
Ja, ich habe auch neulich nachgekauft. Man kann auch Auphonic Credits direkt spenden, das geht auch.
Ja, aber ja.
Genau. Nee, fiel mir nur gerade ein.
Machst du irgendwas bei Patreon? Unterstützt du irgendjemanden?
Nee, aktuell nicht. Ich habe früher viel so über Flatter Geld verteilt. Dann ist das mit Flatter so ein bisschen gestorben. Dann habe ich ein oder zweimal so Direktspenden gemacht bei Leuten, die ich höre. Aber ehrlich gesagt bin ich auch da faul geworden an der Front. Also Flatter war schon sehr convenient, so auf eine Art. Ne? Das war halt einfach, vor allen Dingen damals, long time ago, als es diese Instacast-Integration noch gab, wo du automatisch Leute geflattert hast, deren Podcast du gehört hast.
Mhm.
Das war halt einfach mega gut. Dass das eingegangen ist, ist sehr, sehr schade. dass es dafür nicht mehr irgendeine Form von Ersatz gegeben hat. Wurdest du automatisch mit dem Hörverhalten wurde dein Geld verteilt. Das war einfach extrem convenient und extrem schön. Also wenn derjenige irgendwie mehr Folgen gemacht hat und ich die auch alle gehört habe, dann hat er mehr Geld gekriegt. Wenn das mir irgendwann auf den Keks gegangen ist und ich nur noch die Hälfte der Folgen gehört habe, dann ist dadurch auch automatisch sozusagen wieder das runtergegangen. Und wenn ich die Podcasts ganz gelöscht habe aus meinem Feedread, dann ist auch automatisch die Contribution eingestellt worden. Also diese direkte 1-zu-1-Vernetzung, das war extrem sexy. Aber das wollte Apple ja nicht. Und dann hat Flatter sich ja verbogen und kaputt gemacht und dann ja, jetzt haben wir halt Patreon am Hacken, ne? Das ist auch nicht, das, also, die stecken ja auch eine Menge von dem Geld ein, also insofern kann auch jeden verstehen, der das nicht gut findet. Ich bin auch zwiegespalten, aber ich wollte diese Plattform einfach mal kennenlernen, wollte ich mir mal angucken und dann habe ich gedacht, gut, dann setze ich das jetzt mal auf, wenn es am Ende keiner benutzt, dann ist es so, das stört mich auch nicht, aber mal angucken.
Ich habe einen, den ich unterstütze. Der einen von diesen Ukulelen-Lehrern, 10 Thumbs Pro, ja, mit einem Euro oder einem Dollar im Monat. Also ist halt, aber dafür kriegst du halt alle Noten. Und der macht echt coole Sachen, wo es halt auch lohnt, dann die Noten mal zu haben. Und ja. Deswegen habe ich mir das mal. Und ja, ich finde, 12 Euro im Jahr kann ich für sowas ausgeben. Ich gebe für, genau, bei YouTube komme ich da einen Monat mit weit.
Ja, genau.
Ja, nee, aber weißt du, ihn kann ich dann ein ganzes Jahr unterstützen.
Ja, klar, und bei YouTube, ich meine, da unterstützt du, ich weiß nicht, wie ist das von diesem Geld? Landet da irgendwas bei den Creatern? Also
ja,
wahrscheinlich schon, oder?
Ja, klar, wenn die einstellen, dass die Werbung davor kriegen, kriegen die ja Geld, ob ich es gesehen habe oder nicht. Wenn ich ihr Video angucke, und das ist monetarisiert über Werbung vorweg oder zwischendurch. Dann kriegen die das Geld, ob ich's,
ach so, die Werbung gesehen hab, gekauft hast oder nicht. Ja, genau, okay. Ja, so wahrscheinlich ist es so. Weißt du das sicher, dass es so ist? Also ja, würde ich es mir auch vorstellen, aber ja.
Ja.
Ja. Nun denn. Gut, also YouTube Premium, wir sind unentschieden und wir finden es zu teuer. Kann man das so zusammenfassen?
Ja. Ja, also wie gesagt, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe das und das und das und das sind die Sachen, über die er noch gar nicht nachgedacht hat. Ich brauche eigentlich nur einen guten Grund, um es mal auszuprobieren, wenn ich ehrlich bin.
Ja gut, ich meine, das kannst du ja über diesen kostenlosen Monat jederzeit machen.
Ja.
Aber selbst das ist schon so ein deutliches Zeichen, dass uns das beide noch nicht getriggert hat, dass wir das wenigstens mal gemacht haben.
Ja.
Lässt eigentlich schon tief blicken.
Ja. Hast du Apple Plus TV, wie auch immer das heißt, da kannst du ja auch irgendwie kostenlos testen.
Nee, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber das mit ein bisschen Absicht, weil ich halt einfach irgendwie durch Nachwuchs und so im Moment sehr wenig Zeit habe, um Zeug zu gucken. Und diese, weiß nicht, ein oder drei Monate, was man da kostenlos kriegt, das wäre, glaube ich, verschwendet, weil ich würde es so wenig nutzen in diesen 3 Monaten. Ich glaube, ich mache das, wenn Kinder hier ein bisschen mehr schlafen und so und mal wieder ein bisschen mehr Zeit hat, um auch mal einen Fernsehabend zu machen. Und man das Gefühl hat, in diesen 3 Monaten kann ich dann auch wirklich mir mal einen Eindruck bilden und die ein oder andere Serie vielleicht zu Ende gucken.
Ja. Sehr schön. Wie ihr merkt,
hast du Apple TV Plus oder wie das heißt? Schon?
Nee.
Deine Testmonate gemacht? Nee, auch nicht.
Ich hatte dieses Musikdings, das hatte ich getestet und hab's jetzt mittlerweile auch, wie heißt denn das? Apple Music
einfach, ja genau.
Das habe ich mir irgendwann mal gekauft und auch, weil ich irgendwie am Anfang irgendwie ein paar Sachen machen wollte, eigentlich nur so zum Test und mittlerweile nutzen wir das beide sehr viel. Also ich habe dieses Familiendings geklickt und das funktioniert auch echt gut.
Ja, genau, habe ich ganz genauso, auch das Familiendings und ja, das ist einfach sehr praktisch. Also du kannst im Wohnzimmer am Apple TV, am Fernseher die Musik anmachen. Du kannst ein iPad an die Anlage dran stecken und kannst es da laufen lassen.
Ja. Du kannst den Reggae Hasenboda hören.
Kannst den Reggae Hasenboda hören, sehr gut, genau. Und halt auch Kinderlieder und Kindermusik ohne Ende, weil das ist also eine Forderung, die ständig an mich herangetragen wird. Kindermusik, Kindermusik. Und dann musst du immer irgendwie
die großen Kindergarten-Hits. Musik oder See oder so ähnlich. Und dann kann ich mir noch ein bisschen Joe Bonamassa reinlegen. Dann bist du auch zufrieden. Oder wir haben in der Küche haben wir so ein kleines so ein Internetradio. Und da habe ich Blues Radio aus Athen irgendwie einprogrammiert. Und wenn ich mit unserer Tochter zusammen in der Küche bin und wir kochen, also ich koche und sie schmeißt Sachen durch die Gegend oder hilft, nee, die hilft schon irgendwie auf eine süße Art und Weise, dann läuft das auch immer schön laut und dann tanzen wir ein bisschen und dann kochen wir wieder und dann tanzen wir wieder. Das ist ganz cool.
Sehr schön.
Bis die Gattin dann reinkommt und es ausmacht, unser Geplär.
Ja, meine Tochter hilft auch sehr gerne in der Küche, aber sie isst nicht sehr gerne, was wir dann kochen. Sie nimmt immer alle Zutaten und sie hilft schneiden und so. Sie kann mittlerweile so ein bisschen schneiden. Neulich hat sie sich in die Hand geschnitten. Das war nicht so schön, vor allem für sie. Aber sie will immer mitmachen und macht das auch gut. Also sie hat auch schon mal eine ganze Paprika in kleine Stücke zerlegt, die man dann so direkt ohne Nachbearbeitung verkochen konnte. Also es ist wirklich beeindruckend für eine Dreijährige. Mhm. Aber dann ist jetzt neulich halt dann doch mal ein Unfall passiert mit dem Messer, wo wir ihr ein relativ stumpfes gegeben haben. Also eins, mit dem du schon eine Paprika zerschneiden kannst, aber eins, wo du jetzt nicht sofort blutige Wunden erzeugst, wenn du damit einmal kurz an deinen Finger kommst. Obwohl man ja sagt, mit einem stumpfen Messer ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu schneiden, höher, aber das war so ein Messer, mit dem man, wo der Trade-off da so okay ist. Und dann riecht sie immer an all den Sachen und sagt immer, oh, das riecht lecker und schmeißt die Sachen dann irgendwie in die Töpfchen da, wo ich das hingestellt habe, und dann kochst du am Ende irgendwas daraus und zu jeder einzelnen Zutat sagt sie, riecht lecker, und am Schluss sagt sie, nee, sie will nur die Nudeln, sie will das Gemüse nicht. Das ist wirklich fantastisch. Du kannst dann auch 100 Mal auf sie einreden, so nach dem Motto, hier, das haben wir doch gekocht, das weißt du doch, guck mal hier, das ist die Paprika und das ist das, was du geschnitten hast, und das ist das und so. Und da hast du noch das Salz, ja, okay, aber nee, ich will nur die Nudeln.
Okay.
Es ist manchmal ein bisschen zum Mäusemelken, aber naja.
Ja. Bei uns ist es dann meistens so, dass sie einfach Cocktailtomaten probiert, bis sie dann später keinen Hunger mehr hat. Wie so 250 Gramm Schale Cocktailtomaten vorm Abendessen, da hast du dann auch nicht mehr so viel Hunger.
Naja, das war dann die Füllmenge im Magen ist dann schon so.
Genau.
Ob das jetzt Nährwert hat oder nicht, ist allein das Volumen, was den Magen ausfüllt, ist dann schon, dann ist fertig. Ja. Der Hunger kommt dann eine Stunde später wieder.
Genau. Na, ist das halt so. Ich wollte gerade eben eine Überleitung machen, und zwar ist mal wieder eine Sendung, wo wir beide sind. Das heißt, wir können gnadenlos über Technikthemen sprechen, ohne die anderen beiden stark zu langweilen. Ich habe nämlich noch ein Thema.
Apple Keynote ist doch schon so lange her. Das können wir doch jetzt nicht mehr machen. Was ist denn los? Was hast du denn?
Die habe ich schon wieder komplett vergessen. I.O. Broker habe ich mal wieder in Angriff genommen.
Oh je, meiner zickt auch gerade. Erzähl.
Ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe auch Updates einigermaßen alle hingekriegt. Jetzt habe ich heute unsere neue Klimaanlage mit einbezogen und ja, das hat irgendwie anfangs gar nicht funktioniert. Mittlerweile kann ich zumindest mal Temperaturen auslesen. Aber ich habe davor schon meine Bar jetzt mal mit I.O. Broker ein bisschen bearbeitet sozusagen. Ich habe ja ein Backboard, quasi drei Lampen, die ich über Hue steuern kann. Also kann ich nur in Anführungsstrichen hell-dunkel machen. Die sehen auch so wie so ein bisschen so altmodische Lampen. Und ich habe über dem Tresen eine vierte. So, diese vier Lampen, die Lampe über dem Tresen, die muss immer deutlich dunkler sein als das Backboard. Und weil das blendet dich sonst, weil die hängt relativ tief.
Ach so.
Und dann hängt die quasi, weiß ich nicht, 20 Zentimeter vor deinem Gesicht und das stört einen dann irgendwie. Das ist ein bisschen nervig. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn? zum einen ist es ja so, wenn man irgendwie gerade jetzt bei uns dann in die Bar kommt und weiß nicht, um 6 oder 7 kommt, dann ist ja, im Moment ist es draußen noch nicht dunkel, aber auch wenn man so anfangs in die Bar kommt und es ist sofort dieses ganz dunkle Nachtlicht, das fand ich zu krass. Also habe ich irgendwie einen Status gemacht, weiß nicht, 50% die Lampen im Backboard und 20 die vorne. Dann gab es einen zweiten Status, irgendwie 20% Lampen im Backboard und 10 vorne. Das ist dann schon so dieses Nachtlicht. Und dann habe ich noch Putzlicht und aus. Also hatte ich quasi, also Putzlicht alles an und aus ist aus. Und so hatte ich dann 4 Status, zwischen denen ich entsprechend hin und her.
Also 4 Szenen.
Ja, ich habe es halt, ja, Szenen, ja. Also ich habe aber keine Szenen angelegt, sondern ich habe mir das nur so überlegt. Mhm. Und habe das dann eben mit so Skripten gelöst. Weil ich insbesondere wollte, dass ich das mit dem Handy relativ unauffällig bedienen kann. Und ich finde die Lösung über Telegram, da irgendwie eine Nachricht quasi an die Bar zu schreiben oder an das IO-Broker, finde ich irgendwie sehr elegant. Also dann schreibe ich irgendwie Bar an oder wähle das aus. Du kannst es ja auch so steuern, dass du das auswählen, also dass du hinschreibst, dann gibt er dir irgendwie ein paar Auswahlmöglichkeiten unten zum Anklicken. Und dann kannst du sagen, ja, okay, mach jetzt das in der Bar. Aber genau, und dann hast du halt die entsprechenden Skripte. Und insbesondere wollte ich den Übergang vom quasi normalen Barlicht zum Nachtbarlicht, also wenn es so deutlich dunkler wird, so machen, dass man das nicht direkt bemerkt. Also dass man nicht sagt so, jetzt ist aber gerade dunkler geworden, oder? Das heißt, ich habe ein Skript erstellt, was irgendwie über eine halbe Stunde diese 30 Lichtpunkte runtergeht, von 50 auf 20 und vorne dann halt von 20 auf 10, dann geht es halt ein bisschen schneller, aber es wird also ganz, ganz, ganz allmählich dunkler. Und ich hab's neulich mal probiert, einen Freund zu Besuch, und er hat zumindest nicht mehr am Schluss so, ist irgendwie dunkler als am Anfang, oder? So, ja, das ist schon so. Und ich hab ein Flackern bemerkt, wo ich gesagt habe, ah, jetzt hat so irgendwie so einen Sprung gemacht. Ich glaube auch, dass diese...
Das war der Rundungsfehler in deiner Schleife, wo er 2 Punkte auf einmal gemacht hat.
-1, da musst du nicht so viel runden.
Ach so, schade. Ich dachte, du hast so 30 Minuten verteilt durch 30 Punkte oder durch, was weiß ich, 20 Minuten durch 30 Punkte, ja. Und dann ergibt es irgendwann einen Rundungsfehler und dann springt er 2 auf einmal oder sowas.
Nee, ich hab's ganz stumpfe Schleife gemacht. So, wiederhol das alle eine Minute, hier 1-, und dann schick's halt dahin.
Ja, okay, wenn das nur die Helligkeit ist, klar, dann geht das. Aber manchmal hat man ja so Effekte, dass du auf 3 RGB-Werten gleichzeitig fadest, weil du halt irgendwie von einem Startfarbe und Helligkeit zu einer Zielfarbe und Helligkeit, und dann hast du vielleicht irgendwie im Blaukanal bewegst du dich nur 7 Punkte weit oder so und dafür im Rotkanal irgendwie 40 Punkte weit. Und dann kannst du solche Effekte kriegen, dass du zwischendurch irgendwo...
Genau,
Sprünge kriegst.
Die ja. Dann, ja. Was ich eher den Eindruck habe, dass es manchmal die Kommunikation nicht ankommt. Ich habe hier drin noch eine Lampe, die, sobald die Sonne untergegangen ist, von 0 auf 100 alle 30 Sekunden 3 Punkte hochgeht oder so ähnlich. Und die schafft es auch manchmal nicht, weil ich prüfe immer nach jedem Hochschalten sozusagen, die gemerkte Helligkeit noch die Helligkeit ist, die in der Lampe eingestellt ist. Das heißt, gerade im Winter ist es oft so, wenn dieses, ich nenne es immer Sonnenuntergang, wenn der Sonnenuntergang anfängt, ist es schon so dunkel, dass ich eigentlich möchte, dass die Lampe voll angeht, und dann klicke ich einfach auf Guten Abend und dann macht das die Lampe voll an, und dann möchte ich natürlich, dass er das merkt und dann aufhört und nicht weitermacht. Und das ist aber hier bei der manchmal so, dass die dann diese Überprüfung feststellt, so, oh, nee, das stimmt nicht. Dann kriege ich irgendwie eine Nachricht, so, ja, abgebrochen, weil das Licht war bei 57. Oder.
Ja, aber es gibt also, wenn er ein Schreibvorgang sozusagen nicht bei der Lampe ankommt, dann triggert dieses, hör auf, wenn ich dazwischen gefuscht habe. Genau. Und dann, ja. Ja, das ist natürlich blöd.
Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie ich das. Ich könnte halt 2-mal schreiben, na klar. Also quasi am Ende der Schleife und am Anfang der Schleife nochmal den gleichen Wert schreiben und dann erst die Erhöhung machen. Ja, aber.
Das wäre eine Variante, ja, womit man zumindest mal die Wahrscheinlichkeit vielleicht halbiert. Ja. Ansonsten müsstest du halt mal schauen, was wo das Problem liegt. Vielleicht ist dein Zigbee-Mesh irgendwo löchrig oder so, ja. Aber wahrscheinlich, weiß nicht, wo ist die Bridge davon?
Hugh Lampe, also es sollte eigentlich alles.
Ja, und was die Entfernung davon?
7 Meter oder so. Also eigentlich nichts. Also raus in die Bar, wenn es da passiert, okay, aber hier drin, glaube ich. Also.
Ja, vor allen Dingen ist das ja ein Mesh. Also jede Lampe, die fest mit dem Strom verbunden ist, zumindest die sich, ich weiß jetzt nicht, ob das für jede billige chinesische Lampe gilt, aber ich glaube für die U-Lampen auf jeden Fall, die würde ihrerseits, wenn sie die Bridge hört, würde das Nachricht auch weiterreichen an ein weiter entferntes Gerät, was die Bridge nicht direkt hören kann.
Mhm.
Ja. Das gilt dann nur für so batteriebetriebene Geräte wie jetzt so, was weiß ich, dann den Schalter oder so, der macht das nicht, weil der würde damit die Batterie näher nuckeln, aber die netzverbundenen Geräte würden das tun.
Das ist nämlich das nächste Thema, was ich mir dann ausgedacht habe, damit ich den Schalter, das ist natürlich einfach ein physikalischer Schalter, der in der Bar montiert ist. Ich habe die Lampe über dem Tresen, das ist einfach quasi die Raumlampe. Habe ich quasi irgendwie neu verkabelt und da so ein bisschen eine Lampe dran gemacht. Das heißt, wenn das aus ist, ist diese Lampe auch nicht erreichbar. Dann habe ich versucht, da gibt es ja auch so zusätzlich, also du kannst ja nicht nur Helligkeit an und aus und Lichtfarbe oder so einstellen, sondern du kannst ja noch auf weitere Werte prüfen und so weiter. Und da habe ich es eingestellt so, wenn der erreichbar ist, wenn diese Lampe über dem Tresen erreichbar ist, dann mach halt je nach Tageslicht oder nach Tageszeit ein entsprechendes Licht in der Bar an. Das funktioniert so lange gut, wie du den Schalter benutzt und ihn wirklich ausschaltest. Dann macht er keine Faxen zwischendurch. Jetzt ist mir nämlich heute tagsüber mehrfach passiert, dass er mir ich protokolliere das im Moment alles mit und lass mir das über Telegram pushen, dass ich eine Nachricht gekriegt habe, so, ja, das Licht in der Bar ist an, es hat alles funktioniert, so. Du sollst das Licht aber nicht anmachen, das gibt keinen Grund. Da hat er nämlich dann festgestellt, oh, ich erreiche die Lampe, alles klar, cool, ich mache das Licht an. Ja, soll er halt nicht anmachen.
Also, weil die Idee dahinter ist, du gehst in die Bar rein, drückst auf den Lichtschalter.
Genau, der stellt fest.
Die Lampe überm Tresen geht an und dann reagieren die anderen Lampen darauf.
Genau, auch. Und die Lampe überm Tresen reagiert mit und geht entsprechend das richtige Licht rein. Weil wenn die angeht, geht die, glaube ich, auch voll an. Ich weiß nicht, das kann ich aber noch einstellen, das habe ich noch nicht eingestellt. Dass dann quasi, wenn ich das um 18 Uhr oder um 19 Uhr mache, dann soll er halt das Barlicht anmachen. Wenn ich das um 22 Uhr mache, wenn ich jetzt oder um 23 Uhr nach unserer Podcast-Aufnahme noch rauswanke oder abends einen halben Film gucke und dann mir noch einen Drink, dann möchte ich halt nicht das helle Barlicht, sondern das dunkle Barlicht machen. Und wenn ich das tagsüber mache, dann möchte ich vermutlich das Putzlicht haben, weil ich gerade irgendwas einbaue, aufbaue, hinräume, wegräume, sauber mache, irgendwie. Und
okay.
Aber dieses Reachable, das kommuniziert nicht schnell. Also der Trigger funktioniert nicht sofort, habe ich gemerkt. Aha. Das dauert eine Zeit, bis der rafft so, okay, hier, der muss wahrscheinlich auch das WLAN finden und sagen, ey, übrigens, ich bin wieder im WLAN, hallo. Da muss der IO-Broker das triggern, das funktioniert irgendwie alles noch nicht so richtig. Muss ich mal gucken, ob ich da noch einen anderen Trigger finde. Vielleicht reicht es. Ich hatte auch überlegt, ob ich bei der Lampe eine bestimmte Lichtintensität einstelle. Und wenn die erreicht wird, also weiß ich nicht, immer wenn die Lampe Strom kriegt, soll sie auf 57% gehen oder so. Und dann im IO-Broker, wenn die Lampe bei 57% ist, dann mach halt diese Reaktion.
Ja.
Das könnte vielleicht sogar schneller triggern.
Ja, oder du machst es ganz anders und machst da in den Schalter so ein Shelly rein.
Was?
Sind diese, ich weiß, kennst du Shelly?
Nee.
Also ich besitze selbst auch noch keinen, aber er hatte mir das mal angeguckt. Das sind so WLAN-Switches. Die sind im Grunde so groß wie ein 2-Euro-Stück.
Wie schreibt man das?
S-H-E-L-L-Y. Shelly.cloud, glaube ich. Das sind Smart Home Switches, die auf im WLAN sind. Also musst du, ich hoffe, du hast WLAN da drüben. Oder wenn nicht,
willst du wahrscheinlich. Ich möchte demnächst auf drüben mal podcasten.
Ja, eben, da musst du da irgendwie mal noch ein fettes Mesh oder so bauen. Jedenfalls, die sind winzig, die Dinger. Also gibt's verschiedene, die haben da ganz viele Produktreihen, aber so der Klassiker, für den sie bekannt geworden sind, ist ein relativ günstiger, der kostet, glaube ich, 8-9 Euro oder sowas. Kleiner Mini-Schalter, der Shelly 1, und der ist in etwa so groß wie, weiß ich nicht, wie ein 2-Euro-Stück, aber dafür ein bisschen dicker. Und der macht, dass du über WLAN Strom irgendwo drauf schalten kannst. Und den kannst du in so eine Schalter, wie sagt man, in Schalter-Unterputzdose, passt der in der Regel da irgendwie noch, je nachdem, wie tief die gebohrt sind. Aber so normalerweise kriegst du den irgendwie mit ein bisschen Gefrickel hinter den Schalter da reingefrickelt und kannst dann über WLAN da den Strom anmachen. Und das wiederum kann natürlich dann die Rettung sein. Dann könntest du das irgendwie so lösen, dass du da, keine Ahnung, noch einen Bewegungsmelder in die Bar machst oder so und dann einfach dieses, jemand drückt auf den Lichtschalter und macht damit die Deckenlampe tot, das kannst du dann einfach wieder softwaremäßig, dann machst du halt wieder an. Wenn irgendeine Automatisierung, weil Bewegungsmelder oder weil irgendwas oder keine Ahnung sagt, dass das jetzt eben an sein muss, dann geht das halt an.
Okay, ja, das werde ich mir mal angucken. Shelly, ich habe die Webseite offen, ich werde das mal testen.
Das muss natürlich einer von den 3000 Tabs, die man so offen hat.
Mittlerweile geht's. Ich bin da etwas radikaler als früher.
bei dir war das, wo ich zum ersten Mal einen Browser gesehen habe, bei dem man nicht mal mehr die Thumbnails von den Tabs sehen konnte.
Genau.
Weil die Tabs zu schmal geworden sind, um noch die Quaff-Icons anzuzeigen.
Ja. Ja, mittlerweile kann man halben Text noch lesen.
Das ist einfach nur, weil du mittlerweile einen größeren Monitor wahrscheinlich hast.
Nö, ich habe immer noch den Laptop.
Also, nee, das war ja damals noch dein PC.
Ja. Mit dem riesigen 19-Zoll-Bildschirm oder was das war.
Wahrscheinlich.
Was halt so gerade still of the art war.
Ja. Long time ago.
Nee.
Ja, nee, aber das ist schön, solche Skripte, wie du das erklärt hast, mit eine Lampe macht irgendwas, weil sie vom Menschen bedient wird und die anderen Lampen erkennen einen Intent und machen mit. Solche Sachen finde ich sehr, sehr schön.
Also das ist jedenfalls der Plan. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie entweder mit Shelly jetzt aufbohre oder mir noch was ganz anderes ausdenke. Also ich finde das dann halt spannend, so, okay, du machst was und dann machst du den nächsten Schritt. Genau, der Ausgangspunkt war, ich hatte doch ursprünglich angefangen, das hatte ich, glaube ich, auch hier erzählt, mit Elgato Eve, aber die reden halt nicht mit I.O. Broker. Also das ganze Elgato-Zeug mag ja nicht mit denen reden, oder? Das funktioniert, glaube ich, halb über Bluetooth und ganz komisch. Jedenfalls ist unsere Kaffeemaschine regelmäßig morgens nicht mit angegangen und dann wird diese Steckdose dann ziemlich schnell ersetzt. Und
durch was hast du sie ersetzt?
Eine Osram Zigbee Steckdose, die ich natürlich auch nicht einfach ins HomeKit reingekriegt habe, was ich dann gemerkt habe, als ich hier war, weswegen ich überhaupt wieder angefangen habe, I.O. Broker schnell zu installieren und das wieder zu machen. Aber das habe ich dann.
Also so in Richtung schaltbare Steckdosen kann ich als Empfehlung TP-Link tatsächlich empfehlen. TP-Link ist ja so, weiß ich nicht, irgendwie so Chinese, die bei Amazon recht gut sortiert alles Mögliche an so Kram haben. Das ist alles WLAN-Equipment und funktioniert über das TP-Link-Plugin in I.O. Broker einfach sehr smooth, immer zuverlässig, habe ich noch nie irgendwie gehabt, dass die nicht schaltet, wenn sie schalten soll. Mhm. Und da gibt es eine die mit Powermessung macht und eine ohne. Und die Preise schwanken immer ein bisschen, aber die sind sehr günstig. Also die sind irgendwie so im Bereich, ich weiß nicht, 20 Euro oder drunter teilweise.
Ja, die Osram hat schon viel mehr. Die hat auch 16, glaube ich, gekostet.
Ja, ich glaube, ich habe auch schon mal eine für 17 oder so geholt. Und das ist halt, wie gesagt, WLAN Equipment, das heißt also überall, wo dein WLAN ist, ist das zuverlässig erreichbar und unabhängig von irgendwelchen Zigbee-Sticks, die man an den USB, also was man ja so für den ganzen Akara-Kram machen muss, mit dem ich jetzt gerade so ein bisschen zicken habe, solange es WLAN funktioniert und der IO-Broker läuft, ist das auch nahezu instant. Also wenn du da noch den HomeKit, diese HomeKit-Bridge im IO-Broker davor hast und du drückst ich hatte jetzt zum Beispiel über Weihnachten dann den zum einen den Weihnachtsbaum und zum anderen so eine Lichterkette im Flur an diesen Steckdosen dran. Du drückst im HomeKit auf dem iPhone auf diesen Button für dieses Licht und es ist nahezu instant. Also du drückst den Button, es hast so eine Verzögerung von, weiß nicht, einer halben, dreiviertel Sekunde, maximal halbe Sekunde vielleicht so, drückst das und dann hörst du dieses Relais-Klick und dann geht die Lampe an oder nicht. Das ist echt gut.
Ja, das ist aber bei der Oscon-Lampe hier auch so. Also die ist auch super schnell. Schaltet auch. Nicht Lampe, Steckdose für die Kaffeemaschine. Aber genau, da habe ich dann angefangen, weil ich die über dieses HomeKit-Schnittstelle dann quasi ins HomeKit reinbringen musste. Weil das hat eben nicht direkt funktioniert. Da habe ich irgendwie nicht genau die Bedienungsanleitung gelesen oder auf die Beschreibung, dass es eben nicht automatisiert versucht. Und ja, dann ist die Akzeptanz nicht so groß, wenn ich sage, hier, wir müssen eine neue App installieren, wo wir dann die Kaffeemaschine bedienen können.
Nee, das kannst direkt hacken, ja.
Genau. Ja, nee, es ging doch mal, dann soll das bitte auch weitergehen. Und ja, das war so das Erste. Und dann habe ich eben angefangen, da mich an der Bar noch ein bisschen auszutoben, aber eben auch für die Kaffeemaschine dann eben, okay, wenn das Ding angeht, dann schick mir halt eine Nachricht, so, Kaffee ist an, dann kann ich morgens aufs Handy gucken. Okay, Kaffeemaschine ist an, alles klar, kannst aufstehen. Oder eben sie eben noch schalten, wenn du möchtest. Das sind halt
also
dieses noch mal Botschaften schicken über Telegram finde ich halt auch echt praktisch. Man darf es halt nicht übertreiben, sonst nervt es irgendwann.
Ja, ich weiß nicht, ob das mein favorisierter Weg wäre. Ich würde tatsächlich eher für so Sachen wie zum Beispiel mach diesen Fade in der Bar von hell zu dunkel. Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du ja quasi bestimmen, wann du den auslöst.
Genau, ich will quasi kurz in mein Handy gucken oder mir noch irgendwas ausdenken. Vielleicht baue ich noch irgendwo einen anderen Schalter rein, der irgendwas kann. Und dann soll er loslegen. Und dann soll er mir halt am Schluss eine Push schicken.
Dass er fertig ist.
So, genau. Hier übrigens, ich bin fertig.
Aber warum legst du dafür nicht genau auch ein HomeKit-Gerät an, wo du sagst, das ist sozusagen einfach nur ein Schalter, wo ich drauf drücke und der startet diesen Vorgang. Und dem gibst du irgendwie einen geschickten Namen, irgendwie so Fade Bar oder so. Ja. Und oder als Szene legst du das an, dass das
gedrückt wird? Habe ich auch gemacht. Also es gibt's für die ganzen Sachen gibt's auch entsprechende HomeKit-Schalter.
Weil dann hast du nämlich, dann kannst du es von der Armbanduhr aus lösen oder über Siri und kannst einfach kurz reinsprechen oder auf der Armbanduhr nur schnell die HomeKit-App aufmachen und auf diesen Knopf draufhauen. Also dann ist es noch unmerklicher, als dass du jetzt irgendwie da eine Tastatur hochkommen lassen musst. Du musst irgendwelche Dinge tippen an das Teil.
Ja, gut. Irgendwie, wenn man eine Nachricht kriegt, dann guck mal schnell drauf und dann. Also habe ich es bisher gelöst. Mal gucken.
Ich habe sowas Ähnliches für die Schlafzimmerlampe. Das ist auch nicht gut drin, die da noch so auf dem Nachttisch steht.
Schon eine Zeit lang erzählt.
Ich hatte eine Zeit lang das Problem, dass die Kleine nicht einschlafen wollte, wenn man das Licht ausgemacht hat. Dann hat sie immer beschwert sich, dass das Licht jetzt aus ist und wir sollen das Licht noch nicht ausmachen, weil es war so ein bisschen so diese Manifestierung der Tatsache, dass man dann doch jetzt schlafen muss. Ja. War dann immer so, wenn du das Licht, was du zum Lesen der Nachtgute-Nacht-Geschichte dann runtergedimmt hast auf jetzt nur noch Nachtlicht, also auf die niedrigste Stufe, dann hat sie da immer protestiert. Und dann habe ich halt auch irgendwie mal so ein Verarschungsskript gemacht, wo ich quasi sagen konnte, ich drücke auf den Knopf und auf der Armbanduhr oder irgendwo und dann ist halt, dann fadet das halt über eine halbe Stunde oder über 15 Minuten von diesem hellen Gute-Nacht-Leselicht auf Nachtlicht runter und dann konnte ich dann halt sagen, nee, wir haben nicht ausgemacht, aber leg dich schon mal hin und mach die Augen zu und dann und geht das so ganz unmerklich weg, das Licht und genau derselbe Effekt, den du sagst, wenn das der Boiling Frog, so man merkt es dann nicht und plötzlich ist man doch bei Nachtlicht angekommen und weiß gar nicht, wie einem geschehen ist und das hat ganz gut funktioniert.
Ja, ja, so ähnlich ist es ja mit dem Barlicht auch, ja, dass es halt genau nicht komplett auf Nachtmodus geht. Also Schlafmodus, das wäre ein bisschen schade, wenn die Leute anfangen, in meiner Bar einzuschlafen.
Aber hast du mal probiert? Ich glaube, man kann, habe ich mal irgendwo gelesen, habe ich selber nie ausprobiert. Ich glaube, man kann den Birnen auch eine Zielhelligkeit und eine Fade-Dauer oder sowas hinschicken. Und die Birnen machen das alleine.
Okay.
Hast du das mal ausprobiert?
Nee.
Ich glaube, die Hue-Birnen können das. Da musst du mal das Protokoll angucken. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen.
Okay.
Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwas durcheinander bringe, aber vielleicht lohnt das mal eine Recherche.
Ja. Ja.
Dir deine Schleifen sparen.
Ja. Bis eine einen unterschiedlichen Timer hat als eine andere und dann dimmen die in unterschiedlicher Geschwindigkeit. So werden die ja halt synchron geschaltet.
Bis eine wieder den Befehl nicht hört, dann war es das auch mit
dem. Ja, genau. Dann gibt es so ein bisschen Sprung. Ja, und irgendwie bei Putzlicht anschalten, das ist dann halt über, weiß ich nicht, anderthalb Sekunden, drehen die dann alle hoch. Und ich, da ist auch noch irgendein Fehler drin, wenn vorher das Nachtlicht an war, dann drehen die hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, machen so ein bisschen durcheinander, dass einem ein bisschen schwindelig wird, aber vielleicht lag das auch an vorherigen Gebrauch von Mischgetränken. Kann sein. Ich möchte das ausschließen.
Und machst du so noch Dinge mit, weiß ich nicht, also oder hast du vor, Aktoren oder Kameras oder weiß nicht, Schlösser oder irgendwie so ein Zeug?
Nö, bisher nicht.
Kamera, also, mit den Carport überwachen oder so, nachts, Alarmanlage, nee. Bewegungsmelder im Hof. Kann man ja viel machen noch.
Ja, ja. Bin ich noch am Überlegen, welches System ich da kaufe, weil ich bin ein bisschen gebrannt durch den Einkauf von diesem Elgato-Zeugs. Da muss ich jetzt halt beim nächsten Mal ordentlich drüber nachdenken, was ich denn will und wo ich hingehen will. Das Problem ist halt, machst du irgendwas und dann fängst du an und dann stellst du fest, doch falsche Richtung gegangen, weil irgendwie das geht doch so mit nicht zusammen. Naja.
Hat dir der eBay den Schmerz gelindert oder hast das Zeug noch im Keller liegen?
Nee, es war jetzt nur das Elgato-Zeug, was ich. Die sind im Moment noch in Benutzung. Also.
Ach so, okay.
Ja, irgendwie eine Steckdose, die halt nur über HomeKit gesteuert werden kann. Ja, wenn die in der Nähe von den Geräten ist, dann geht das ja auch alles.
Ja, okay.
Ich glaube, die war einfach nur die ist in der Küchenecke und die Kaffeemaschine, die ja nicht aus Plastik ist, stand da auch irgendwie noch drumrum und ich fürchte einfach, die hat irgendwas abgeschirmt.
Naja,
die Steckdose wird irgendwie blöd abgeschirmt.
Die Küchenmaschine hat ja nicht nur, die Kaffeemaschine hat nicht nur einen unfassbaren Metallanteil, sondern auch noch einen Sack Wasser dabei, also kann man sich schon gut vorstellen, dass da schwierig ist.
Ja, weil hier draußen haben wir eine, die also draußen im Wohnzimmer, die dieses Vernutzungsgerät an- und ausschaltet und die funktioniert halt einfach einwandfrei. Also jetzt nicht, weil jetzt Sommer ist und irgendwie die Tür immer offen ist und wir den Planeten nicht befeuchten wollen. Aber im Winter ist es halt
schon. Der könnte es vertragen im Moment. Also immer, gib Gas.
ja, nein. Und das funktioniert einfach frei im Winter, also das ist irgendwie anders.
Okay. Problem. Ja, dann war es wahrscheinlich echt die Kaffeemaschine. Oder ist es einfach zu weit weg.
Wer noch irgendwie coole Webseiten hat oder das selber nutzt, ich bin an Ideen immer interessiert. Ich finde es total spannend, da so einzutauchen und neue Konstruktionen, neue Sachen zu überlegen, die man da noch miteinander kombinieren kann.
Ja, das ist tatsächlich was ich auch schon oft gesucht und nicht gefunden habe. Also da schließe ich mich dieser Nachfrage an.
Es gibt so ein paar Webseiten, wo Leute ihren Aufbau dokumentieren und auch sehr aufwendig. Also es gibt irgendwie so zwei, drei, die wirklich viel Energie und viele Ideen reinstecken und viel Text schreiben. Das ist cool, aber irgendwie so, ja, was denn noch geht, das fehlt mir so ein bisschen, also.
Ja, und genau solche Sachen wie eine Lampe, die ich bediene und die anderen folgen oder solche Sachen, sowas ist dann oft schon gar nicht dabei. Die Leute haben dann immer irgendwie ein Garagentor und eine Kamera und irgendwie eine Lampe da und eine Lampe hier und eine Lampe oben und irgendwie dann ist was mit Sonnenuntergang und Sonnenaufgang und dann ist immer noch der Müllkalender und ich weiß nicht was alles.
Bewegungsmelder.
Ja, und man hat immer wieder das Gefühl, wenn man das so liest, das sind die Standards. Da hat halt einer alle Standards und davon hat er irgendwie 20 oder so. Und dann irgendwie noch, keine Ahnung, aber dass mal jemand was richtig Cleveres macht mit, was weiß ich, draußen ist feucht und hinten und windig, aber wenn trotzdem warm dabei, dann aber nicht und so, sondern es ist dann so, ja, wenn es Wind ist, dann fahren die Rollläden runter. Okay, das sind so alles so simple, hier ein Sensor, da eine Aktion.
Ja, du hattest das ja so ein bisschen komplexer gemacht bei dir irgendwie, wenn du duscht und dann die Tür aufmachst, bevor du das Fenster aufmachst, dann beschwert er sich oder so ähnlich, war doch.
Ja, genau, da habe ich zumindest mal so ein bisschen versucht, damit was Komplexeres zu bauen. Und das war genau das, wo ich gerne, wie du jetzt eben den Aufruf gemacht hast, da Leute, die da einfach vielleicht schon 2 Monate länger drüber nachgedacht haben, auf was sind die noch gekommen? Von komplexeren Dingen, wo vielleicht Zeit auch noch eine Rolle spielt oder mehrere Sensoren kombinieren, zu einem Ergebnis kommen, die aber auch in derselben Kombination aus denselben 3 Sensoren zu einem anderen Ergebnis, zu einem anderen Setting oder so kommen können, da muss es doch noch mehr clevere Sachen geben, als nur, es ist Wind, fahren Roller an runter. Oder es ist Wind, macht die Markise rein oder so. Das sind so Sachen, well, duh, da kommt man irgendwie sofort drauf. Da muss ich keinen Blogartikel drüber lesen. Ich will die Sachen, wo man nicht sofort drauf kommt, das will ich lesen. Und da habe ich nicht viel Gutes gefunden.
Gut, wir haben kein Thema mehr. Du kannst uns in aller Seelenruhe rausplaudern, wenn du möchtest.
Das haben wir ja im Grunde schon gemacht. Die Aufrufe an die Hörer sind mehrfach ergangen. Wir wollen mehr YouTube-Kochkanäle wissen von Leuten, die wir noch nicht kennen. Nein. Nicht? Okay, aber ich schon. Ich will keine Podcast-Empfehlung, ich will jetzt YouTube-Kochkanäle-Empfehlung. Ich habe neulich entdeckt, dass auf chefkoch.de, was ja auch eigentlich eine furchtbare Seite ist, hat der Fabio Hebel mal irgendwie ein Video-Ding sie gehabt. Das ist ein Koch aus Hamburg, mit dem wir
seine Rouladen koche ich irgendwie mehrmals im Jahr.
Ja, siehst du? Mhm. Wir haben mal mit ihm zusammen am Herd gestanden, erinnerst du dich?
Ja.
Ah, das war sehr schön. Ja. Das auch. Ja, das ist mir durch Zufall aufgefallen. Aber ja, es gibt sicherlich noch andere versteckte Gems irgendwo, die man finden kann auf YouTube, was so Kochsachen angeht. Und ansonsten natürlich IO-Broker-Empfehlungen und eure Erfahrungen mit.
Oder Smart Home, es muss ja nicht IO-Broker sein. Wenn irgendjemand eine coole Idee hat, das im IO-Broker dann irgendwie nachzubasteln oder ein Skript zu schreiben, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber diese Ideen, dieses mach doch so und dann Abhängigkeit von dem und da und da kaufst du den noch und zack, zack. So, das.
Genau, oder mehr so Empfehlungen fand für so Geräte wie zum Beispiel Shelly oder diese Akara-Sensoren oder so, irgendwie so das, so der, wo ich nicht wie bei Elgato 45 Euro für eine Steckdose ausgeben muss, sondern wo ich so einen Shelly für 8 Euro kriege.
Ja, wo du auch mal 3 hintereinander montieren kannst und
geht. Ja, genau, und wo, genau, oder wenn ich sage, irgendwie dieser Raum hat 5 Steckdosen, ich muss die alle anschließen, dann ist es halt 8x5, das ist immer noch weniger als ein so ein Elgato-Ding. Ja. Und wenn die mir dann trotzdem vielleicht nicht die Bude abfackeln, weil sie irgendwie aus Bangladesch sind, dann wäre das gut oder gerne würde ich dieses Feature noch mitkaufen. Aber wenn da jetzt noch irgendjemand sagt, ja, Shelly ist schon wieder out, weil man kauft jetzt Schnuffi oder so, dann bitte auch diese Empfehlung gerne. Die würden wir dann auch nochmal hier an die anderen Hörer weitertragen. In unserer nächsten Rubrik, Christoph ist nicht da, wir reden über Tech. Bis dahin. Müssen wir natürlich neue Themen sammeln und Erfahrungen und so weiter. Und die dürft ihr gerne reinreichen. Ansonsten bedanken wir uns auch, wenn ihr keine Kommentare schreibt, fürs Zuhören und vertagen uns in die nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.